Herzlich willkommen, Leute mit gutem Geschmack und Filmfreunde, Filmliebhaber, Filmfreaks und Assis. Wir heißen Sie alle willkommen in diesem kleinen, wunderschönen Zelluleute-Podcast. Inzwischen ist es die Nummer 7 und ich habe heute bei mir David Gottwald.
Hallo!
Patrick Tietz aus Berlin.
Hallo!
Und heute zum ersten Mal dabei ein Ehrengast sozusagen, Viktor Popp.
Einen schönen guten Abend.
Na, das fängt ja gesittet an. Newsmäßig, also nochmal kurz die Gliederung für die Leute, die zum ersten Mal hören. Es kommen kurz News, die sind diesmal sehr, sehr kurz. Aber vielleicht ergibt sich daraus ein kleines Gespräch. Danach machen wir wie immer die Top 10. Da darf jeder eine persönliche Top 10 zu einem bestimmten Thema, diesmal sind es die Coming-of-Age-Filme, zum Besten geben. Und im Anschluss daran werden wir diesmal auch wirklich endlich mal Triangle besprechen, den wir eigentlich ja schon letzte Woche besprechen wollten. Und ich fange an mit den News. Es gab natürlich wieder jede Menge News, aber ich fand nicht so wirklich interessant oder so, dass ich dachte, das muss man die zahlreichen Fans, die wir zu Hause haben, wissen lassen. Aber es gibt doch eine Sache, die ich nur jedem empfehlen kann, und das ist der Trailer von Machete. Machete ist der Film, der zu einem Trailer gedreht wurde, der ursprünglich vor einem Film war und nur als Fake-Trailer gemacht wurde, um den Grindhouse-Effekt zu machen. Und das war nämlich auch der Film, vor dem er zu sehen war. Und zu diesem Trailer ist inzwischen ein Film gedreht worden. Und zu diesem Film gibt es jetzt einen wirklichen Trailer. Hat denn jemand von euch gesehen?
Nein.
Nope.
Nein.
Dann kann ich euch nur sagen, es ist unglaublich. Spitzt die Ohren. Ich sage jetzt nur mal einfach den Cast runter, den man auch im Trailer sieht. Also Danny Trejo, das ist dieser Machete, den hat man jetzt erwartet. Dann geht's weiter. Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, es geht weiter, Steven Seagal und Don Johnson. Also, es ist das volle Programm abgefahren und der Trailer sieht echt nach Spaß aus.
Chuck Norris ist dabei?
Nee, Chuck Norris haben sie rausgelassen und Steven Seagal. Aber Steven Seagal haben wir dafür. Also es hat diese Trash-Komponente. Deswegen glaube ich auch, dass Don Johnson und Steven Seagal es in den Film geschafft haben. Aber ihr müsst euch unbedingt den Trailer angucken. Also auch an die Zuhörer daheim, weil auch Jessica Alba, Lindsay Lohan, sie haben alle extrem abgefahrene Rollen bekommen. Also der Machete ist nicht der Einzige, der eine extrem stylische Rolle bekommen hat. Und ich bin gespannt, was man ursprünglich aus diesem Trailer für einen Film gesponnen hat.
Also das wird nicht als Trash verkauft oder wie?
Was heißt Trash? Es ist halt, ich meine, man könnte auch viele, Tarantino-Filme haben ja so einen angenehmen Trash-Faktor. Der ist ja auch vom Videothekenfilm gekommen und ist so ein Filmfreak, der sich eben auch trashige Filme anguckt. Aber ich glaube schon, dass das ähnlich wie bei Grindhouse oder anderen Filmen, dass da schon ein ordentlicher, entertainender Film drum gesponnen wird. Aber es hat auf jeden Fall Trash-Anleihen. Also Realismus wird genau wie in dem ursprünglichen Trailer jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß geschrieben.
Eine kleine Frage. Haben Sie denn diesen neuen Trailer auch im Stil von den alten Grindhouse-Trailern gehalten?
Sie haben sogar dieselbe Stimme mit Robert Rodriguez. Geil. Und they fucked with the wrong Mexican und so. Also es ist super stylisch.
Was macht denn De Niro da drin?
De Niro spielt irgendein Politiker, den dieser Machete, ich kann mich an den ursprünglichen Grindhouse-Trailer nur noch so bruchstückhaft erinnern, aber er wird, dieser Machete wird in eine Falle gelockt, in so eine Doppel-Conspiracy-Geschichte, wo er nämlich einen Politiker abschießen soll und gleichzeitig danach von irgendeinem umgelegt wird und dann nimmt er Rache an seinen ursprünglichen Auftraggebern. Das ist das, was ich aus dem Trailer lese. Und Robert De Niro spielt, glaube ich, den Politiker, den er erschießen soll oder sogar erfolgreich erschießt. Das wird im Trailer offen gelassen. Also ich glaube auch nicht, dass Robert De Niro eine tragende Rolle spielt, sondern eher so ein kleines Gastauftritt hat. Jessica Alba und Lindsay Lohan und Michelle Rodriguez wiederum spielen, glaube ich, eher tragende Rollen. Sie spielen nämlich alle so ein bisschen auch so Killer, Tough Girls. Und
Jessica Alba schwimmt im Meer oder nicht?
Nein, diesmal nicht, glaube ich. Zumindest Schade. Nicht im Trailer zu sehen.
Okay. Ich hoffe, die Lindsay Lohan stirbt in dem Film.
Was ist das jetzt wieder? Ist der Arsch nicht fett genug oder was?
Nein, ich mag ihn nicht, die Frau.
Okay, also wir könnten zusammen, wenn ich
sie... Den magst du nicht, Lindsay Lohan.
genau.
Das ist die doch die mit dem Trabi. Jetzt kommt der Osten durch. mit dem Käfer da. Ist das nicht dieser schlechte Film?
Ja, genau. Das ist
Ah, ja, die hasse ich auch. Okay, dann hasse ich die jetzt auch.
Okay, also ich könnte mit euch beiden zusammen in Urlaub fahren und wir würden uns nicht streiten, wenn es um die Vergabe der Mädels gehen würde, weil ich würde, wenn ihr die wegschmeißt oder umbringt, würde ich Lindsay Lohan und Jessica Alba durchaus mit zu mir aufs Zimmer nehmen und sei es nur für eine Nacht. Ich finde die nämlich beide nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, dass ich, mein Hass richtet sich vielleicht gegen viele Menschen auf dieser Welt, aber nicht gegen die beiden. Aber
also ich würde den Robert De Niro dann mit aufs Zimmer nehmen, auf alle
Fälle. Okay, das
ich Michelle Rodriguez.
Boah, alter Schwede, du bist echt hart im Nehmen. Brauchst du so eine Kieler Braut oder was?
Nein, sie ist hart im Nehmen, deshalb.
Genau.
Ist denn Cheech Marin wieder dabei, als Priester?
Das ist eine gute Frage. Ach ja, natürlich.
Ja, wie konntest du ihn vergessen? Wirklich.
Ja, ich glaube, es tut mir leid. Ja, aber es war so eine. Es ist auch Jeff Fahey dabei, den ich auch nicht kenne. Aber Cheech Marin ist dabei. Entschuldigung. Und er spielt auch, glaube ich, wieder einen. Also, er spielt auch so einen Killer-Priester. Also, ja. Von daher, der Film wird bestimmt Bombe und ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich glaube, er wird im September in den Kinos starten, zumindest hier in Holland. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Runde, was haben wir letzte Woche gesehen, wo jeder 2 bis 3 Filme vorstellt, die er in der abgelaufenen Woche gesehen hat. Und da fange ich doch einfach mal an mit Victor.
Ja, ich habe letzte Woche einen Film gesehen, einen niederländischen Film. Der heißt The Vanishing. Vielleicht kennt den jemand von euch?
Puh. Nee.
Nein.
Nein? Okay, es geht um einen Mann, der mit seiner Frau an einer Autobahnraststätte hält und er verschwindet für eine Weile im Bad und als er zurückkommt, ist seine Frau verschwunden. Sie wurde entführt. Und in der Mitte des Films, okay, ich möchte nicht spoilern, aber es gehört dazu, es ist der Grund, den Film überhaupt anzusehen. In der Mitte des Films kriegt er einen Anruf von einem Mann, der ihm sagt, dass er der Entführer seiner Frau ist. Und er macht ihm einen Deal. Er sagt ihm, wenn du bereit bist, dich mit mir zu treffen und etwas zu trinken, was dich bewusstlos macht und du dadurch in meine Hände gerätst, wirst du danach die Möglichkeit haben, deine Frau wiederzusehen. Und dieser Mann gerät in ein großes Dilemma, weil auf der einen Seite will er unbedingt seine Frau wieder treffen, auf der anderen weiß er, wozu dieser andere Mensch bereit ist. Und diese Frage, die da im Raum steht, die hält die Spannung des Films. Und es ist ein unglaublich grausamer, raffinierter Psychothriller. Also ich kann den Film wirklich nur sehr, sehr empfehlen.
Den gibt's, der wurde als Remake gemacht, das ist dir bekannt, oder?
Das genau, ja, es
das gab kein genau, Remake. Ich kenne das Remake davon.
Und das Remake ist eine Katastrophe. Das Remake ist, es hat gar nichts zu tun mit dem Original, bis auf dieses Gerüst, das sie übernommen haben. Aber in vielen Punkten weicht es ab. Das Remake wurde unangenehm hollywoodisiert. Und ich kann jedem nur das Original empfehlen. Also ein wunderschöner Film, wenn man auf solche Filme steht.
Wie heißt denn das?
Aber ist das Grundgerüst auch das Ende dasselbe? Also,
nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Man soll ja aus dem Hollywood-Film, oder was ist Hollywood-Film?
Aber das Hollywood-Film hat aber ja nicht...
Man soll ja mit einem guten Gefühl rausgehen. Man wünscht sich ja quasi eine Katharsis am Ende des Films, die wir Europäer ja nicht erfüllen müssen.
Aber das in Hollywood erfüllt es auch nicht.
Soweit ich weiß, ja.
Also ich mache jetzt mal ganz kurz, der Film ist ja auch schon 10 Jahre alt, ein Spoiler raus. Ja. Also jeder, der jetzt den Film noch sehen möchte, was ich auch durchaus empfehle, bitte 1 Minute nicht zuhören. In dem Film, in dem amerikanischen, trinkt er das Zeug, wird bewusstlos und wacht in einer Holzkiste vergraben auf.
Ah, haben Sie das übernommen, ja?
Ja.
Das wusste ich nicht. Okay. Weil ich dachte immer, dass das Hollywood-Ende ist ein Happy End.
Nee, oder? Überhaupt nicht.
Nee, okay. Also ähnlich niederschmetternd. Aber ich.
Aber hallo.
Toll, jetzt hast du den Film kaputt gemacht. Jetzt weiß ja jeder, wie es ausgeht.
Dafür habe ich die Spoilerwarnung rausgehauen. Was hast du noch gesehen?
Ganz kurz, ich möchte noch etwas sagen zu dem Film, weil der Film hat eine. Man fragt sich ja oft so, wenn man gerade über Serial-Killer-Filme sieht, die Rechtfertigung für die Taten oder die Motivation liegt ja oft in der Kindheit begründet oder in irgendwelchen sexuellen Neurosen, was weiß ich. Und der Film hat aber einen Grund, der wirklich einmalig ist. Das, das Handeln von diesem Psychopathen, der die Frau entführt hat, wird dadurch begründet, dass er mal auf einem Familienausflug ein Kind gerettet hat. Er hat es aus dem Wasser erfischt, es drohte zu ertrinken. Und dieser Mann ist ein Philosoph. Und er begreift seine Tat als eine Tat, die die Balance zwischen Gut und Böse in unserem Universum so durcheinander gebracht hat, dass, um sie wieder in Ordnung zu bringen, er eine böse Tat begehen muss. Und deswegen unternimmt er diese ganze Nummer. Und das finde ich Wahnsinn. Ich finde, es ist so eine tolle Idee und so ein origineller Ansatz, dieses Handeln zu begründen. Ich habe das sonst nie wieder gesehen.
Das kommt ja in dem Film aber auch rüber.
Schon genial.
Kommt das in dem Film rüber dann? Also das wird noch erklärt oder?
Das wird erklärt, weil der Film, das ist ganz strukturell eigentlich ganz interessant, weil der Film wechselt irgendwann die Perspektive. Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit bei diesem Mann in seiner Opferhaltung sind und in seinem Vermissen der Frau, sondern er springt dann wirklich irgendwann zu diesem Psychopath und nimmt dadurch einen neuen Plot auf. Es ist super.
Sag nochmal, wie der Film heißt.
Der Film heißt auf Englisch The Vanishing. Der Roman heißt Das goldene Ei. Wie der Film auf Niederländisch heißt, kann ich dir leider nicht sagen.
Spurlos.
Spurlos, genau.
Also spurlos. Spurlos.
Spurlos, ja, so heißt er auf Deutsch, glaube ich. Ja.
Stimmt, ja, war das nicht mit Sandra Bullock?
Hilfe! Nee.
Oder verwechsel ich da jetzt was?
Ich glaube, du verwechselst was.
Aber Gehen wir zum Film,
ja. Viktor.
Okay.
Der nächste Film. Ich muss kurz überlegen, weil ich habe einige gesehen, über welchen es sich lohnt zu sprechen. Der nächste Film war, ich schaue gerade. Ich habe hier einen DVD-Stapel, wo die ganzen Filme liegen, die ich geschaut habe die Woche.
Das ist eine Vorbereitung hier.
Genau, der nächste Film ist Dalla Morte dell'Amore, ein italienischer Zombie-Film aus den 90ern. Das ist der erste Zombie-Film, es ist nicht der erste, aber es ist einer der wahrscheinlich bekanntesten und intelligentesten Vertreter eines poetischen Zombie-Films. Es geht um einen jungen Mann, Rupert Everett heißt er, glaube ich, der Ex-Mann, der Ex-Stecher von Madonna, der als Totengräber auf einem Friedhof arbeitet und neben den ganzen Bestattungen, die er zu erledigen hat, nachts die Zombies erledigt, die jede Nacht versuchen, in seine Hütte zu kommen, um sein Gehirn zu fressen. Und was passiert ist, er verliebt sich natürlich in eine junge Witwe und diese Witwe stirbt. Und er nimmt sie zu sich auf und legt sie in eine Grotte, in der bekannt ist, dass dort eben dann die Toten wieder zum Leben erweckt werden. Und dann entwickelt sich so eine Amour-Fou zwischen ihm und dieser jungen, attraktiven, sexy, hot Zombie-Frau, die es aber auch auf sein Gehirn abgesehen hat. Und der Film ist ganz schön. Er hat eine ganz schöne, spezielle Art, diese Poesie rüberzubringen. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber kennt ihr diese, auf MySpace sieht man das manchmal, ich weiß nicht, ob ihr da manchmal drauf seid, aber Gothic-Fotos in Schwarz-Weiß von irgendwelchen Friedhöfen mit so Steinengeln und Steindämonen, die dann umrankt sind von Efeu und Dorn, kennt ihr das?
Ja, klar.
Ja, und das Ganze müsst ihr euch in Farbe vorstellen und in Italienisch. Und so ist Dalla Morte dell'Amore. Er hat noch eine tolle Portion Humor, sehr, sehr schwarzer Humor, weil dieser Totengräber hat einen dicken Behinderten zur Seite, der sich auch in ein Mädchen verliebt, und zwar ein behindertes, dickliches Zombie-Mädchen. Und das sorgt dann für so manche Slapstick-Einlage, weil irgendwann wird ihr Kopf abgeschnitten und er nimmt dann diesen Kopf zu sich nach Hause mit und muss ihn verstecken vor dem Totengräber. Und dieser Kopf, denn das ist ganz schön erzählt, er hat einen Fernseher, ja, der keine Mattscheibe hat, und er legt diesen Kopf in diesen Fernsehapparat und hängt ein Tuch davor. Und das ist ihm dann das so ein bisschen symbolisch erzählt, halt, dass ein Sichtfenster in eine andere Welt, in die Welt der Liebe. Also ein schöner Film, kann ich euch empfehlen.
Schön, klingt interessant.
Ja.
Nächster Film. Oder hast du noch einen für uns?
Ich habe noch einen Stroschek wird es ausgesprochen. Kennt ihr den?
Nein.
Den Film, der war leider nicht dabei bei eurem Deutschland-Special. Es ist ein deutscher Film von Werner Herzog. In der Hauptrolle Bruno S., ein vielleicht kennt den ja. Wer war der Berliner nochmal?
Hier. Patrick.
Patrick, ja, vielleicht kennt ihn Patrick. Bruno S. ist ein stadtbekannter Berliner, behindert, und er hat so eine Leierorgel und zieht damit manchmal durch Kreuzberg. Kennst du den? Hast du mal von dem gehört?
Sagt mir jetzt nichts, nee.
Ja, und insgeheim ist er natürlich auch Philosoph. Und in diesem Film geht es darum, dass Bruno S. spielt sich selbst. Und der Film beginnt damit, dass Bruno S. aus dem Gefängnis kommt. Und Bruno S. weiß nicht, wohin. Und er lernt eine Prostituierte kennen und entscheidet sich, mit ihr und ihrem Vermieter nach Amerika abzuhauen, um dort ein neues Leben aufzubauen. Und selbstverständlich läuft alles schief, wie es halt so ist. Broken Dream, etc. Das Tolle an dem Film ist, dass sämtliche Dialoge, die Bruno S. spricht, improvisiert sind. Dadurch hat der Film einen total absurden, einen total kuriosen Rhythmus auch für diese Zeit. Das heißt, wo du normalerweise Szenen hast, du hast ja in einer einzelnen Szene hast du ja immer eine Dramaturgie. Du hast einen Anfang, du hast einen Mittelteil und ein Ende. So. Und das Ende ist meist eine Punchline oder eine Pointe oder der Übergang zur nächsten Szene. Das fällt hier komplett weg, weil Bruno S., dadurch, dass er behindert ist und seine eigenen Zeilen spricht, natürlich keinen Punkt und Komma kennt. Und er ist in der Tat ein Philosoph. Also was er da vom Stapel lässt über das Leben und die Freiheit und seine Position in der Welt, das ist einfach sagenhaft. Also er zitiert dann auch moderne Philosophen und er zitiert die Kunst und das muss man wirklich gesehen haben. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und der Film hat einen, es ist so toll. Am Ende des Films gibt es eine Szene, Bruno S. hat alles verloren in seinem Leben. Er hat die Frau, ist abgehauen, das Haus, in dem er war, wurde versteigert. Und er zieht alleine umher, setzt seinen Wagen in Brand und betritt eine Halle voller Glaskästen, in denen kleine Tiere sind, zum Beispiel Hasen oder ein Huhn. Und in diese Kästen kann man eine Münze einwerfen. Was passiert, wenn du eine Münze einwirfst? Eine Musik wird losgefeuert von der Schallplatte und dieses Huhn zum Beispiel fängt an zu tanzen. Oder der Hase, der springt dann auf den Feuerwehrwagen und so weiter und so fort. Und Werner Herzog wurde irgendwann in einem Interview gefragt, was das heißt, was das denn bedeuten soll. Und er sagte, ich versuche das jetzt zu imitieren, er sagte, als ich das Dancing Chicken sah, wusste ich, dass ich eine geniale Metapher gefunden hatte. Ich weiß nur nicht bis heute, wofür. Geil. Und das beschreibt diesen Film auf so eine wunderbare Art und Weise, weil die Symbole in dem Film, die du siehst, sind so kräftig. Und sie sind so aufgeladen und so komplex, aber sie sind niemals eindeutig. Und deswegen empfehle ich jedem diesen Film. Und wegen Bruno S.
Ich habe übrigens so ein Dancing Chicken Ding selber mal in Amerika in einem Indianerreservoir gesehen. Also die haben da verschiedene Sachen gemacht. Die haben auch, wenn man Geld eingeworfen hat, einen Ping-Pong-Ball so basketballmäßig in so einen kleinen Basketballkorb mit einem Schnabel geworfen oder so und haben dann dafür was zu essen bekommen. War aber irgendwie ziemlich seltsam, die ganze Geschichte.
Es ist seltsam. Werner Herzog hat zum Beispiel auch gesagt, normalerweise können diese Chicken ja immer so 20, 30 Sekunden durchhalten und für mehr sind sie wahrscheinlich auch zu dumm oder zu undiszipliniert. Und Werner Herzog hat aber Zeit seines Lebens behauptet, dass er ein Chicken 4 Wochen lang so trainiert hat, dass es 7 Minuten lang tanzen konnte. Das ist Werner Herzog.
Ein großer Mann übrigens.
Er ist wirklich ein großer Mann.
Ich bin ein großer Fan auch. Das war's dann, nehme ich mal an, von dir ja, für die diese Woche gefilmt. Ich will ganz kurz hinterher schieben, ich hätte mir mal deine Empfehlung anhören sollen, weil meine Filme diese Woche nicht so wirklich die Hammerfilme waren, das waren auch deutsche Filme. Ich feuer das mal kurz ab, weil es nicht so wahnsinnig viel ist. Ich habe mir den Film, also manchmal, ich lebe ja im Exil sozusagen und um mir ein bisschen Heimat nach Hause zu holen, bestelle ich mir manchmal bei Amazon.de deutsche Filme. Und ich habe mir den Film Leroy bestellt. Kennt den jemand von euch?
Jawohl, kenne ich.
Leroy, ist das der mit dem Schwarzen und dem Mädchen mit den Nazi-Brüdern?
Genau. Also der Film handelt von einem schwarzen Jungen, der ist, glaube ich, so in der 10. Klasse und der verliebt sich in ein Mädchen, das auf seiner Schule ist und das Mädchen entstammt einer Nazi-Familie, wo also alle Brüder sind Skinheads und der Vater ist bei den Republikanern im Ortsverband irgendwie der Vorsitzende und das Ganze ist eine Komödie und eigentlich bietet die Story und auch selbst das Genre könnte ein super Film sein. Leider, leider, leider ist der Film aber meines Erachtens so platt und so übertrieben. Der Soundtrack ist noch gut. Den kann man, also da haben so alles, was im souligen und Black Music Bereich in Deutschland was zu melden hat, hat da ein Lied beigesteuert. Obwohl auch ich da sagen muss, dass man oft so ein bisschen das Mittel zum Zweck ist. Sprich, es werden öfter mal so Szenen, wo Musik läuft und ein Lied läuft, reingepfeffert, die irgendwie so stimmungsmäßig, also wirklich so reingequetscht wirken. Und der Rest des Films, finde ich, ist komischerweise ist eine totale Katastrophe. Also die Skinheads, womit man den Film auch gar nicht ernst nehmen kann, die Problematik auch nicht, auch selbst komödienhaft nicht ernst behandelt wird, ist nämlich, dass die Skinheads so overacten. Also die sind so bescheuert und die geben sich selbst die ganze Zeit solche komischen Hinterkopfwatschen. Und zwar nicht eine oder zwei, sondern da gibt dann der Chef dem ersten eine Watsche und der gibt die weiter an den etwas kleineren. Und so wird dann irgendwie 10-mal hin und her gewatscht, aber das nicht nur einmal im Film, sondern mehrfach. Und die sind so doof, dass ich mich schäme, dass dieser Film aus einem Land kommt, wo ich geboren bin, weil er einfach diese Thematik so platt behandelt. Und dann kommt der Schwarze nach Hause und rettet irgendwie den Wellensittich, der sich im Käfig der Nazi-Familie eingeklemmt hat. Und dann kommt die Mutter und sagt, das ist aber nett von Ihnen, obwohl Sie ein Neger sind. Und das ist, also ich fand es so bescheuert. Ich muss auch gestehen, ich habe den Film nach, ich glaube, 1 Stunde und 10 Minuten habe ich ihn ausgemacht, weil ich es mir einfach nicht mehr geben konnte. Und weil die Gags auch teilweise, also da ist American Pie ist hohe Filmkunst und Oscar verdächtig gegen, weil die so doof sind. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht bei der Zielgruppe, vielleicht ist die Zielgruppe ja irgendwie 10 Jahre alte Kinder und vielleicht ist er dafür ja auch ganz toll gemacht. Ich selber hab einfach nur das tierische Bedürfnis verspürt, den Regisseur am Kopf zu packen und mit ihm mit 10 Meter Anlauf gegen die Wand zu laufen, also mit seinem Kopf. Und ja. Ich kann jedem nur abraten, diesen Film zu sehen, auch wenn Coverart, Musik und Konzept eventuell nach viel mehr klingt.
Dann hast du ein grandioses Ende verpasst.
Na, vielleicht muss ich es mir angucken, einfach nur um die nächste Woche zu sagen, wie wenig Geschmack du hast. Aber ich kann.
Nein, es war ein Scherz.
Also du bist du mit mir sonst einer Meinung, nehme ich mal an.
Volles Rohr einer Meinung und ich habe den auch exakt nach 1 Stunde ausgemacht, habe mir aber dann später das Ende nochmal angeguckt. Also absolut belanglos und platt. Kann man so einfach, hätten auch so 3 Sekunden gereicht, belanglos und platt. Aber die Ausführung von dir exakt peinlich und fremdschämig.
Genau.
Fremdschämig. Die Geschichte des Films ist ganz interessant, weil Leroy war eigentlich ein Kurzfilm, ein riesiger Kurzfilmerfolg auf deutschen Kurzfilm- und Langfilmfestivals. Ich war damals in einer Vorführung, ich habe den Kurzfilm auch gesehen und das ganze Kino hat gelacht. Also es war auch der Gag mit der Mutter, die dann den Negerspruch bringt und so war drin. Und das funktioniert aber auch in 10 Minuten, muss ich sagen. Ich nehme mal an, sie haben einfach auf den Sirup ordentlich Wasser drauf geschüttet und das Ganze auf 90 Minuten gestreckt. Und findige Produzenten haben sich auch durch die Stimmung im Saal und das Lachen gedacht, komm, machen wir doch mal einen Langfilm draus. Aber soweit ich auch weiß, ist der Langfilm ein Riesenflop gewesen, obwohl die Werbekampagne hier in Berlin gigantisch war. Also an jeder Ecke, zumindest in den Hipstervierteln, konntest du Leroy-Plakate sehen, aber nach 2 Wochen waren die dann auch schon runter.
Also um Deutschland die Komplettschande zu ersparen, muss man sagen, das ist beim Tokyo Film Festival, hat der Film den People's Choice Award gewonnen. Was mich echt jeden Japaner mit einem Stirnrunzeln angucken lässt in Zukunft. Aber vielleicht funktioniert der Film, wenn man ihn mit Untertiteln guckt und es einfach übersetzt ist und alles und man Deutschland nicht kennt, vielleicht funktioniert er dann besser. Aber genau das ist das Problem, glaube ich, dass man könnte da einen witzigen Kurzfilm draus machen, aber der Film versucht dann ja auch noch ein bisschen Liebesfilm zu sein und ein bisschen übrigens auch Coming of Age, so erste Freundin und alles. Und es funktioniert nicht, aber ich finde auch, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange über diesen extrem schlechten Film geredet. Der nächste Film, den ich gesehen habe, der zweite Film und letzte Film, ich will danach noch auf eine Serie eingehen, ist Hardcover. Kennt den jemand von euch?
Nein.
Der Hongkong-Film?
Nee, ein deutscher Film. Ein deutscher Film, nein. Und zwar geht Hardcover in dem Fall auch nicht um Cover suchen bei einer Schießerei, obwohl die Doppeldeutigkeit damit wird natürlich gespielt, sondern Hardcover ist ein Film von den Lambok-Produzenten und geht Lukas Grigorowitsch, derjenige, der im Lambok der Partner von Moritz Bleibtreu war, also dieser Grasanbauer, Partner, und Wotan Wilke Möhring, der übrigens auch in Lambok mitgespielt hat, nämlich den Tourette-Syndrom-mäßigen Silent Bob-Typen, also der so lange Haare und eine Wollmütze aufhatte und die ganze Zeit irgendwie Scheiße und so rumproletet hat. Und,
der ist übrigens super, den finde ich super. Andy Körper hat er auch mitgespielt, den finde ich gut irgendwie.
Ja, und er hat jetzt auch in diesem neuen Pandorum übrigens mitgespielt, oder wie der heißt, dieser deutsche.
Den gucke ich mir nicht an.
Okay.
Gut,
dass wir das auch noch mitgekriegt haben. Und dieser, der Lukas Grigorowitsch spielt den typischen Antihelden. Er ist ein erfolgloser Schriftsteller. Er schreibt Groschenroman, Krimis, und er ist mit sich selber nicht zufrieden. Und er ist auch sonst so ein bisschen der Loser im Leben, so ein bisschen Nerd. Er hat auch eine Brille an in dem Film und ist halt so ein bisschen so eine Wurst, die durchs Leben geht. Und der dann irgendwie denkt, ich muss meine Krimis, muss ich mehr Realität einhauchen, und irgendwann kommt er dann in Kontakt mit der Figur von Wotan Wilke Möhring, und der ist halt so ein Kleinkrimineller, aber eigentlich mehr so ein Vollassi, der von den echten Kriminellen nicht ernst genommen wird, was der Lukas Grigorowitsch aber nicht merkt und denkt, jetzt habe ich da meinen Kriminellen und jetzt kann ich Research am lebenden Objekt sozusagen ausüben. Und natürlich, wie das in so einem Film mit so einer Odd Couple zu erwarten ist, buxieren die zwei sich in extreme Probleme. Und so eine typische deutsche Komödie. Sie ist jetzt nicht total schlecht, also sie ist um Klassen besser als Leroy. Und wenn man mal Bock hat auf einen deutschen Film und die paar wenigen guten Komödien, die es eben so gibt, gesehen hat, dann kann man sich den auf jeden Fall geben. Ist jetzt aber nicht sowas, wo ich sagen würde, unbedingte Kaufempfehlung. Ich habe nämlich auch noch, fällt mir gerade auf, wo ich aber nur einen Satz zu verliere, nochmal, was nicht passt, wird passend gemacht, angeguckt, der natürlich nicht an Bang Boom Bang ranreicht, aber dann doch eben das Thema deutscher Film, also die Stärke, die man dem deutschen Publikum mit deutschen Filmen nahebringen kann, wesentlich besser ausnützt. Da werden wesentlich mehr so typische Originale benutzt, da werden mehr lustige Dialekte abgefeuert, Sprüche, mehr Klischees verwendet, die man eben aus dem deutschen Alltagsleben kennt. Und das macht Hardcover nur so in kleinen Stückchen und nicht so gut wie eben Was nicht passt, wird passend gemacht. Wobei ich den jetzt nicht als den deutschen Film, aber ich habe ihn halt nochmal gesehen, gerade in Anschluss auf unsere Deutsch-Filmrunde. Und dann habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich die erste Season von Big Love angefangen hatte, diese Dramaserie. Und da bin ich inzwischen am Ende der zweiten Season angelangt, also habe die fertig geguckt und warte jetzt somit auf die dritte. Was nicht heißen will, dass ich jetzt diese Serie in meine Top 10 erheben würde. Was mich an der Serie irgendwie fasziniert, ist das Thema Polygamie. Und ich bin vielleicht scherzhaft manchmal ein Macho und ein Sprücheklopfer, aber in Wirklichkeit bin ich ein total monogamer Mensch. Und deswegen habe ich manchmal sehr große Probleme mit der Serie, weil ich mich immer frage, ist das glaubhaft gemacht und ist Polygamie dann letztendlich nicht doch so ein religiöses Ding, was auch in der Serie im Grunde der Grund ist. Also der Hauptdarsteller kommt aus einer polygamen Sekte und ist da irgendwann weggelaufen. Und dann ist seine Frau krank geworden und die haben ihm aus dem Sektencamp ein junges Mädchen geschickt, die ihm hilft, die Frau zu pflegen. Und die haben dann seine Frau und er als zweite Ehefrau angenommen und irgendwann hat er sich noch so ein junges Ding angelacht. Und das ist so ihr Versuch, das Ganze, wie das passiert ist, plausibel darzustellen. Aber gleichzeitig wollen sie natürlich nicht eine Serie haben, die in irgendeinem komischen Sektendorf spielt, wo dann wo man überhaupt keine Verbindung mehr, nicht mitfühlen kann mit den, sich nicht identifizieren kann mit den Hauptdarstellern. Und deswegen leben die in so Suburbs in Amerika. Er hat eine dicke Firma, sie gucken auch Fernsehen, hören Musik. Also sie machen alles das, was diese Mormonen und ähnliche Sekten eigentlich verabscheuen. Und Ich habe die ganze Zeit, also auch mit meiner Frau Diskussion, weil ich sage, das passt einfach nicht zusammen, weil der Typ ist einerseits, dann ist er auch wieder voll der Macho, andererseits bei Themen, die jetzt nicht die Polygamie an sich betreffen, ist er super progressiv. Also, wo man denkt, jemand, der so intelligent, progressiv und aufgeklärt ist, kann doch nicht so eine Geschichte mit wie Polygamie machen oder zum Beispiel nicht Mitgefühl zeigen mit seiner Frau, die inzwischen nur noch eine von dreien ist und irgendwann mal ihn geheiratet hat, in dem festen Glauben, er hätte der Polygamie abgeschworen. Und es ist ein interessanter Film, aber mehr in der Hinsicht, dass bei mir im Kopf da sich viele interessante Fragen auftun und ich das Thema einfach unheimlich interessant finde. Und die Serie macht auch alles sonst richtig, zumindest was so eine typische Dramaserie angeht. Also die Tochter hat dann normal ein Verhältnis und der Sohn hat Probleme, seine Sexualität zu finden und es mit seiner Religion zu vereinbaren, die sie ja doch noch ausüben. Der Cast ist übrigens total toll. Bill Paxton, der übrigens mal den großen Bruder bei Weird Science, a.k.a. der helle Wahnsinn, gespielt hat, den kennt man. Und was mir dann irgendwann nach 10 Folgen der Serie aufgefallen ist, dass das Duo aus Waterworld, nämlich die Frau, die der Kevin Costner auf sein Boot nimmt, und die Tochter, die damals so ein kleines, süßes Mädchen war, beide in dem Film spielen. Und zwar ist die Frau, die Kevin Costner aufs Boot nimmt, ist die erste Ehefrau von Bill Paxton. Und das kleine Mädchen ist die Freundin von der Tochter. Und gerade bei dem Mädchen hat es Ewigkeiten gedauert, weil ich dachte, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Und ist ja, ich fand es auf jeden Fall lustig, dass die beiden in ihrem Schauspielerleben, also bestimmt 15 Jahre oder 20 Jahre später, wieder zusammengefunden haben. Aber mehr will ich jetzt auch nicht sagen, ist auf jeden Fall was. Ist es eine Serie, die, wenn man so wie ich schon alles gesehen hat, einen unterhält. Patrick, was hast du gesehen letzte Woche?
Ganz kurz. Ich hab nur eine Frage zu der Big Love-Serie. Die beiden neuen Frauen, die in sein Leben treten, sind die schärfer als seine Frau?
Genau, und da das ist ein guter Ansatzpunkt. Die Frau, die aus dem Camp geschickt wurde, ist übrigens die aus diesem grandiosen Film Kids man kennt, die Hauptrolle gespielt hatte, so eine Blonde, mir fällt der Name jetzt nicht ein.
Chloe Sevigny.
Ich glaube ja, also die
in Blonde Kids, aus Kids.
Genau, die kurze.
Ja, genau, Chloe Sevigny, ja.
Und die spielt die noch ziemlich verbohrte Christin. Sie ist auch die Einzige, die diese typische, unsere kleine Farmkluft anhat. Also so ein komisches, langes Kleid und immer so einen geflochtenen, langen Zopf. Und sie sieht natürlich auf jeden Fall besser aus, also beziehungsweise ist für einen Mann jetzt auf sexueller Ebene auf jeden Fall attraktiver als seine doch inzwischen in die Jahre gekommene Frau, die aber immer noch ganz gut aussieht. Also kommt drauf an, was für einen Gusto man frauenmäßig hat. Und dann hat er eben, und da ist bei mir immer so die Problematik, eine recht junge Frau, und zwar die Hauptrolle, sorry, dass ich keine Namen vorbereitet habe, ich habe auch nicht gedacht, dass ich da so lange drüber reden würde, die Hauptrolle gespielt hat in der Romantic Comedy He's Just Not That Into You. Und die ist recht jung, ist auch naja, recht scharf, sie wird extrem naiv dargestellt, und bei ihr habe ich die größten Probleme nachzuvollziehen, warum sie denn überhaupt sich in so einen ziemlich alten Mann verlieben sollte und dann am Ende noch, wenn sie irgendwann kommt, ja der Moment, wo der denen sagen muss, ja, ich habe übrigens schon zwei Frauen, also nicht nur eine, sondern zwei, und sie dann trotzdem sagt, juhu, und ich heirate dich. Also sie sind auf jeden Fall, habe ich die gesamte Serie über Mitleid mit seiner ersten Frau, aus den Gründen, die du jetzt gerade erfragt hast, nämlich, dass die beiden auf jeden Fall jünger und hotter sind. Und er schläft übrigens jede Nacht, also die haben so ein festes Schema, und dann hat, nein, heute ist ihre Nacht, aber kann ich mit ihr tauschen, weil ich bin morgen da und da. Also er muss auch ordentlich Leistung bringen. In der ersten Serie schluckt er deswegen auch wie ein Wilder wie heißen die blauen Pillen?
Viagra.
Ah, okay. Das kam mal wie aus der Pistole geschossen. Nein.
Ja, ich hab sie von meinem Vater manchmal geklaut. So, okay. Ein großer Partyspaß.
Okay, ach so, heimlich, sehr geil, das muss ich mir merken, aber auf jeden Fall muss er auch, also wie ich letztes Mal schon sagte, es ist ja nicht nur so, dass das Vergnügen größer wird, sondern man hat mit ihm oft Mitleid, obwohl dann letztendlich das, was sie aufbauen, nämlich es ist auch ein ganz schöner Stress, drei Frauen glücklich zu machen, und also nicht nur auf sexuellem Gebiet, sondern auch die normalen zwischenmenschlichen Probleme, die sich nicht nur verdreifachen, sondern wesentlich mehr multiplizieren, dass das so ein bisschen zunichte gemacht wird, weil wenn es brenzliche oder wichtige Entscheidungen gibt, übergeht er seine Frau doch, dann sagt er, nein, so wird es gemacht und ist dann doch wieder Macho. Und da habe ich dann wieder Probleme, mich mit ihm zu identifizieren oder mit ihm zu sympathisieren. Aber Patrick, gib Gas. Ja.
Viel habe ich nicht gesehen. Einer davon ist dieser Defendor mit, wie hieß nochmal der Typ von White Man Can't Jump? Ich komme jetzt auf den Namen nicht.
Woody Harrelson.
Ja, genau, genau. Ist ein bisschen zwiegespalten. Also wer anhand des Covers und vom Titel her so eine Art Superheldenfilm wie Kick-Ass oder sowas vermutet, der ist da ganz, ganz falsch. Das ist eigentlich ein Drama. Und warum der irgendwie auf dem Cover auch mit Comedy in Verbindung gebracht wird, ist mir auch ehrlich gesagt ein Rätsel. Geht halt um einen Typen, der hat irgend so einen Straßenbauamt-Job, halt dieser Woody Harrelson. Und der verkleidet sich eben abends halt so ein bisschen so wie so ein Superheld. Der zieht sich einfach einen schwarzen Pullover an und klebt sich mit so einem silbernen Paketband einfach so ein D auf die Brust. Also der sieht quasi aus wie ein Penner unter den Superhelden und schmeißt dann halt so mit Murmeln rum, damit die Leute halt stolpern und so weiter. Also sehr, sehr naiv das Ganze. Und er spielt halt auch einen leicht debilen, geistig etwas zurückgebliebenen. Also erinnert sehr, sehr stark an Forrest Gump und erkennt man sogar auch teilweise am Tonfall, wie er redet. Also wenn man da nicht in dem Moment hinguckt, da könntest du echt denken, du guckst gerade Forrest Gump. Ob man das jetzt Kopie nennen kann, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Rolle von ihm ist auf alle Fälle sehr, sehr gut gespielt. Also wer Woody Harrelson-Fan ist, kann sich ihn durchaus angucken. Ansonsten von der Story fand ich ihn eigentlich ziemlich langweilig, muss ich sagen. Also wer Woody Harrelson nicht, wäre der Film halt komplett kacke, finde ich. Und ja, als zweites habe ich gesehen Descent 2. Den gibt es, glaube ich, auch schon etwas länger in der Videothek. Und wer den ersten Teil gesehen hat, der noch ein bisschen mit der Dunkelheit gespielt hat, wo dann halt gegen Ende irgendwelche Höhlenmänner da aufgetaucht sind, das ist alles noch ein bisschen subtil und gut gemacht gewesen, obwohl es auch kein Knaller war, der Film. Der zweite Teil geht eigentlich nahtlos weiter. Das Problem ist halt, dass der von der Story so dermaßen doof ist, dass es auch für einen Horrorfilm schon ein bisschen nervt, weil eine Frau, ich denke mal, ich spoilere jetzt da nicht zu viel, die Person, die halt aus dem ersten Teil überlebt hat, wird halt aufgegriffen und da wundern sich alle, warum sie mit Blut bekleckert ist und dass das Blut von ihren Freundinnen ist und sonst was. Und dann geht eine ganze Gruppe wieder zurück in die Höhle, nimmt die eh schon traumatisierte Frau als Begleitung halt mit und sagen natürlich keinem anderen, dass sie wieder in die Höhle zurückgehen und prompt stürzen hinter den Steine halt runter und die sind wieder von der Außenwelt abgeschnitten. Also,
ist das Indiana-Jones-Syndrom?
Ja, ja, genau. Also ist wie gesagt...
Ich habe gerade den ersten erwähnt hast, war mich lieber, der erste so erfolgreich war.
Keine Ahnung. Ich fand den auch nur Durchschnitt, den ersten.
Der ist ja überall so gehypt und
Ja, ja.
Das ist der Hammer. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt...
Ich fand, der Film war gut bis zu dem Zeitpunkt, wo diese komischen Viecher kamen, also der erste Teil.
Ja.
Weil ich fand total gut gemacht diese klaustrophobischen Momente am Anfang, wo eine im Tunnel stecken bleibt. Da habe ich gedacht, oh, was für ein krasser Film. Und nur dieses Dunkel und Eng. Aber diese Viecher haben ihn für mich ein bisschen kaputt gemacht.
Ja. Und der zweite Teil, das wollte ich auch dann noch dazu sagen, also diese klaustrophobischen Momente, die du meintest, die gibt's in dem Film auch. Die finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich kann nachvollziehen, wenn jemand da Probleme hat, dass er auch bei dem Film so ein bisschen schlucken wird. Aber das Problem bei dem Film ist, er ist einfach zu hell. Also das, was der erste Teil so im Dunkeln angedeutet hat mit den komischen Viechern da, da haut der zweite halt voll rein und du siehst sie halt von Anfang an und der ist halt sehr, sehr oberflächlich gehalten. Und das Dämlichste an dem Film, wo ich dachte, was hat das denn in so einem Film zu suchen, da gibt es zwischendurch halt so einen Kampf und dann fallen zwei Frauen in so einen eine Höhlenetage tiefer in so einen kleinen Tümpel rein und wundern sich, was da für komische Stücken halt rumschwimmen. Und dann siehst du halt aus einem Höhlenloch ein paar Meter weiter oben hält so ein Höhlenmensch seinen Arsch raus und kackt in den Tümpel rein. Und die sind praktisch in einen Haufen Scheiße reingefallen, wenn du so willst. Und ja, weiß nicht, also für einen Horrorfilm ziemlich albern das Ganze. Und ja, also wie gesagt, empfehlen kann ich nicht. Und rein von der technischen Seite wollte ich noch erwähnen, man sieht zwar explizit und die Gore-Szenen, finde ich, wo aber auch dann so ein bisschen das Problem liegt. Also wenn es so dicht gezeigt wird, wie zum Beispiel ein Bohrer in den Kopf eindringt oder sonst wie, wenn es so eine krassen Detailaufnahmen sind, dass die quasi als Effekt einfach nur irgendeine Platte nehmen, wo einer reinbohrt, wo man quasi überhaupt nicht sieht, was das jetzt für ein Körperteil ist, ist es auch auf einer Ebene sehr, sehr billig inszeniert. Also
quasi Tanz halt, der Teufel 2010.
Ja, so ungefähr. Also sind mir ein bisschen zu viele Nahaufnahmen, die das Ganze halt jetzt dann doch ein bisschen billig wirken lassen. Und ja, also wie gesagt, von mir gibt es da keine Empfehlung für den Film. Ich fand den scheiße.
Aber ist das ein Direct-to-DVD-Film oder der lief doch nicht in den Kinos?
Also
oder
bei uns, zweite Teil? Ja, bei uns weiß ich nicht, ob der im Kino lief, aber ich glaube in Amerika ja. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Oder in England zumindest, da kommt er nämlich meines Erachtens her.
Ja, ja, also da lief der, glaube ich, ja, auf jeden Fall, ja.
Bei uns nur als Torrent.
Genau, so ungefähr, ja.
Okay, war's das, Patrick?
Ja, mehr habe ich nicht gesehen.
David!
Ja, hier bin ich. Ich habe nur geile Sachen. Da bin ich, ja. Da bin ich wieder. Ich habe nur geile Sachen geguckt. Nee, stimmt nicht. Also ich fange jetzt mal an mit Rome. Habe ich jetzt beendet. Immer noch total geile Serie. Was ich hervorheben möchte, ist die total geile Ausstattung und dass mich das angestaubte Setting, also für mich angestaubt, ich finde das immer so ein bisschen, ja, dieses ganze Rom und so, das ist eher nicht so mein Ding gewesen. War eher so ein Zufall, dass ich die Serie gekauft hatte, weil mir der jemand empfohlen hatte. Und ich fand es überhaupt nicht langweilig, zu jeder Sekunde unterhaltsam und irgendwie total klasse. Also kann ich jedem empfehlen, die leider nur zwei Staffeln, die besten Serien werden immer nur zwei Staffeln gedreht, haben wir ja letztens bemerkt, sich reinzuziehen. Optimale Unterhaltung, auch wer von dem Thema jetzt nicht gerade angetan ist. Aber so Gladiator und so ein bisschen... dieses Setting hat das auch. Also ich fand's
hat klasse. Einer von euch, also passend zum Thema, den war Spartacus? Diese neue Serie, wie heißt die nochmal? Es gibt doch jetzt eine Serie, die so ein bisschen zwischen 300 und Gladiator hängt. Ist es nicht sogar Spartacus?
Läuft die schon in Deutschland im Fernsehen oder wie?
Nee, in USA.
Ah.
Aber gut, hat sowieso keiner gesehen, von daher.
Die heißt Spartacus. Weil es gibt einen Film, der heißt Spartacus. Also das weiß
ich. Ja, das weiß ich auch, aber deswegen frage ich mich gerade, ob ich mich täusche. Aber
das sagt gar nichts, nee.
Es gibt auf jeden Fall wieder so einen Sandalen-Ding als Serie diesmal. Und ja, gut, fahr fort.
Ich fahre fort, ja, ich habe lauter Eyecatcher geguckt, also irgendwie total inhaltslose Filme. Beziehungsweise ein bisschen übertrieben, ein bisschen hartes Urteil, aber ich habe wirklich vom Bild her die Blu-ray-Qualität bei den drei Filmen, die ich jetzt vorstellen werde, die war einfach nur geil und muss ich irgendwie hervorheben, weil die so gut war. Der erste, den ich vorstellen möchte, ist Das Vermächtnis des geheimen Buches. Da hat mich die Bildqualität richtig durchgeknallt. Allerdings der Film ist so, ja, Indiana Jones für Arme und noch Ärmere. Allerdings,
ist es The Librarian?
Ja, der das Nicolas Cage.
Treasure, National Treasure heißt der, glaube ich, auf Englisch.
Ach so, ja. Oh Gott, ja. Ich bin eingeschlafen damals, glaube ich, so schlimm fand ich den, aber.
Ja, das habe ich auch gedacht. Und zwar habe ich den mitgenommen. Warum eigentlich? Ach ja, weil ich den ersten nicht so schlecht fand und ich mir unbedingt den zweiten mal angucken wollte. Und Nicolas Cage sehe ich jetzt auch nicht gerade ungern. Und von daher wurde ich eigentlich überrascht. Allerdings war es so, wie ich es erwartet habe, sehr platt. Extrem hanebüchene Handlung und seltsame Verstrickungen, die absolut keinen Sinn machen, also wirklich gar keinen Sinn. Die sind dann in diesem Federal Desk oder wie heißt dieser Tisch da bei der Queen und beim Präsidenten. Dann spricht er auf einmal mit dem Präsidenten. Natürlich kommt er zum Präsidenten hin, so völlig unbedeutender Wissenschaftler. Also ist alles an den Haaren herbeigezogen. Es öffnen sich dann in den Tisch irgendwelche Schlösser und dann holt er eine Platte raus und während er mit der Platte abhaut vor dem bösen Schergen, Hat er natürlich kein Handy dabei, 20.000 Millionen Geräte, aber kein Fotohandy. Sagt dann zu ihm, er soll schneller über die Ampel fahren und die Ampel blitzt ihn dann und macht ein Foto von der Tafel. Dann haut er die aus dem Fenster raus, damit er die Gangster damit ablenken kann. Sagt dann zu dem anderen, der hinten drinnen sitzt mit seinem Notebook, kannst du diese Blitzer anzapfen und mir das Bild bringen? Und ja, dann hat er das Bild über den Blitzer auf dem... Also totaler Schwachsinn hoch drei, aber wundersamerweise, und das hat es mich sehr unterhalten. Ich habe keine Ahnung, entweder bin ich extrem anspruchslos geworden oder die haben da irgendwie meinen Nerv getroffen. Und wie gesagt...
Ich wollte es auch gerade sagen, es klingt nach deiner Erzählung wie ein verdammt unterhaltsamer Film.
Ja, aber ich bin niemand, der so sagt, Hollywood alles scheiße, 2012 scheiße, das ist gar nicht so. Aber ich merke, wenn ein Film mich verarschen will, das merkt man relativ schnell. Und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, der will mich verarschen. Was ist das jetzt wieder für ein Müll? Das hätte man ganz anders, also ganz einfach lösen können. Man muss ja, keine Ahnung, nicht irgendwas einbauen, nur damit man es eingebaut hat. Also wie gesagt, die Szene mit der Ampel, dass der das Foto über die Ampel, ist totaler Schwachsinn, weil ich behalte halt einfach die Tafel drinne und habe ein viel schnelleres Auto und wäre dann eh weg gewesen. Von daher, aber das hat mich deshalb irgendwie unterhalten, weil es halt so schwachsinnig war, dass es schon so überzeichnet war, dass es fast wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so eine Persiflage auf irgendwas darüber kam. Ich war extrem unterhalten, keine Ahnung warum. Und kann den wirklich empfehlen, aber nicht als anspruchsvolle, keine Ahnung, was suchen die da, ein geheimes Buch? Also es ist wirklich ein Disney-Film, der rüberkommt wie Indiana Jones auf Speed und Ecstasy, keine Ahnung. So kommt es echt rüber.
Was steht denn in dem Buch?
In dem Buch, warte mal, jetzt muss ich überlegen, weil diesen Müll habe ich schon wieder vergessen, weil es so schwachsinnig war. Was steht in dem Buch?
Das genau, ist doch das Buch, Wichtigste, ja.
Genau, in dem Buch, das Buch steht ja irgendwas drin, damit sie die goldene Stadt finden. Sie suchen die goldene Stadt, genau. Das wird irgendwie gar nicht klar. Das wird irgendwie nach der Hälfte des Films erst klar, dass sie da so eine goldene Stadt suchen. Und ich habe es schon fast wieder vergessen und ich habe es gestern erst geguckt. Ich weiß nur, dass es unterhaltsam war, aber ich habe mir fast nichts gemerkt. Die jagen irgendwelchen Müll hinterher und es macht alles keinen Sinn, aber extrem unterhaltsam. Und wie gesagt, als Ergänzung, die Bildqualität in HD ist absolut überragend. Also wer da jetzt irgendwie ein Demomaterial braucht und Avatar noch nicht zu Hause hat, sollte sich den mal holen. Wahnsinn, also richtig geile Bildqualität. So, zweiter, Coco Chanel. Warum ich den geholt habe, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber irgendwie Audrey Tautou hat mich auf den Cover irgendwie angesprochen. Und es geht um die Coco Chanel, um ihre Geschichte, wie sie aufgestiegen ist. Also diese Modedesignerin, also keine Ahnung, ob sie jetzt eine Modedesignerin war oder Schmuckdesignerin, also sie war alles irgendwie. Ich habe gar nicht mehr richtig, war nicht mehr richtig dabei, weil der auch extrem inhaltsleer war. Und allerdings wieder so ein Eyecatcher-Film, also richtig geile Bildqualität, wunderschöne Bilder, Landschaftsaufnahmen, minutenlange Kamerafahrten, wie sie da durch die Wiese läuft, hat ein extrem schönes Flair der Film und eine richtig zurückgelehnte, ruhige Inszenierung, ist aber wie gesagt irgendwie weder Fisch noch Fleisch, also so total, nichtssagend, also... Für eine Biografie reicht es nicht und für Unterhaltung ist es auch zu wenig. Man kann sich aber den irgendwie so nebenbei herlaufen lassen. Wie so ein Aquarium auf DVD irgendwie. Also wunderschöne
Bildschirmschoner.
Genau, wie so ein Bildschirmschoner. Und es wird auch zu keiner Sekunde irgendwie fesselnd und dass man sagt, boah, jetzt muss ich diese Phase durchleben und muss ich da rein. Also sie hat dann ein so ein kleines Mini-Highlight ist, dass sie dann sich bei jemand anders einschleimen muss, damit sie einen neuen Job bekommt und dann kommt sie halt zu diesem Großgrundbesitzer und er gibt ihr ein kleines Zimmer, damit sie schneidern kann. Aber das war es auch schon. Es passiert da nichts, dass man irgendwie sagt, jetzt ist der Wendepunkt in ihrer Karriere, sie war am Arsch und so. Das ist alles so linienförmig. Also es passiert einfach nichts und schöner Film mit schönen Bildern, aber halt inhaltsleer und lach.
Ich hatte die Möglichkeit, den Film zu sehen. Ich war eingeladen damals auf diesen Film und ich habe mich strikt geweigert. Ich weigere mich auch strikt, Filme mit Audrey Tautou zu sehen, weil ich finde, sie leidet ein bisschen unter diesem Mark Hamill Luke Skywalker Syndrom. Jeden Film, den ich mit ihr sehe, ich sehe nur noch Amélie mit ihrem verdammten Löffel und den Kleinigkeiten des Lebens. Ich kann mich davon nicht befreien, weil sie verändert sich ja auch nicht. Sie sieht in jedem Film auch irgendwie gleich aus. Mhm. Zwar ändert sie, zieht dann vielleicht was anderes an oder sie hat eine andere Frisur, aber alles bewegt sich in diesem Amélie-Universum oder vielleicht ist es auch ein französisches Universum, ich weiß es nicht. Aber keine Filme mit Audrey Tautou für mich.
Ja, sie guckt auch immer gleich böse und gleich gut. Also es stimmt, ja. Also immer dieselbe Mimik und ja, stimmt, man könnte eigentlich das Setting irgendwie, man könnte sie, so wie sie gespielt hat, direkt da reinsetzen ins Amélie und es wäre irgendwie dasselbe Film. Ja,
ich glaube auch, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass sie eine sehr einfache Frau ist, so ein bisschen dümmlich. Das kommt in den Film nicht drüber, aber irgendwie schwingt das immer mit.
Das stimmt. Ich wollte das jetzt nicht sagen, weil das so vermessen rüberkommt, aber wenn du das sagst, finde ich das klasse, da kann ich das, da unterstreiche ich das einfach mal. Die kommt einfach rüber und dümmlich. Ja, super, dankeschön. Wollte ich eigentlich loswerden, aber es war mir irgendwie dann doch zu vermessen.
Nein, halte ich nicht zurück.
Klasse, ja. Ja, gehen wir zum nächsten. Und zwar, den habe ich heute geguckt. Von daher, eigentlich wollte ich noch mal ein bisschen sitzen lassen, weil ich noch gar nicht weiß, was ich von dem halten soll. Auch wieder so ein richtig geiler Eyecatcher-Film. Und zwar heißt er Die Frau des Zeitreisenden. Um jetzt mal auf der Linie mit Triangle zu bleiben. Also da wird ja auch hin und her gereist. Hat ihn jemand gesehen?
Nein. Time Traveler's Wife.
Nein. Kommt mir das Time Traveler's, genau. Ja, der. Niemand gesehen.
Von Robert Schwenke, der Mann aus Stuttgart.
Oh Gott, ich habe den gesehen.
Das also, ist der Regisseur.
Ich habe nach der Hälfte ausgemacht.
Das ist der Regisseur. Robert Schwenke hat den Film gedreht. Das ist ein Deutscher aus Stuttgart.
Okay, wusste ich nicht. Ja, Schauspieler ist der aus München, wo mir jetzt natürlich just in dem Moment der Name entfallen ist, aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Der Film an sich, gut, wenn du ihn gesehen hast, nach der Hälfte ausgemacht hast, das kann ich jetzt nicht so richtig verstehen, weil ich eigentlich, auch wenn es ein Eyecatcher ist, den von den drei Filmen am stärksten fand. Und zwar.
Meinst Eric Banner, ne?
Eric Banner, danke, genau. Und zwar diese unterschwellige Melancholie, beziehungsweise unterschwellig ist eigentlich Blödsinn, oberschwellige Melancholie, die überall mitschwebt in jeder Sekunde des Films, die hat mich fast schon hypnotisiert. Also sie hat mich irgendwie total traurig gemacht und weil ich ja wusste, man weiß relativ schnell, um was es geht, wie es enden wird und lässt sich bei dem Thema jetzt schwer vermeiden. Aber die ganze Aufmachung, die Inszenierung fand ich extrem chillig und so atmosphärisch und überaus gelungen. Und die Bilder, allein die erste Viertelstunde, wie die Kleine sie das erste Mal treffen mit dem, der in die Zeit reist, also mit dem Eric Banner. Allein die Wiese, das saftige Grün und dann halten die minutenlang da drauf und den Sonnenuntergang und der Garten und so. Total, ich kann verstehen, wenn man einschläft und überhaupt nicht in der Stimmung für so einen Film ist. Wenn man aber wie ich in der Stimmung ist, dann ist man extrem drin und verfällt dann selber in diese melancholische Stimmung. Und das Lustige, was mir aufgefallen ist nach einer Stunde, dass es einem völlig egal ist, dass der durch die Zeit reist. Also das ist gar nicht mehr so, dass man sagt, oh Gott, das passt ja jetzt überhaupt nicht, warum reist denn der jetzt durch? Sondern es ist alles so natürlich eingebunden, dass man fast sagen möchte, ja, warum reist denn da nicht ein bisschen später durch die Zeit? Keine Ahnung, es wird auch nicht wie in anderen Filmen, dann macht es Gravum, Kapau und dann kommen 10 Rauchwolken und er ist weg, sondern er verschwindet so ganz leicht und seine Klamotten fallen dann einfach so ganz sanft auf den Boden. Er kommt dann woanders wieder an und muss dann meinetwegen, also kommt immer nackig an wie der Terminator und muss sich dann ganz schnell Klamotten besorgen oder wird dann von irgendjemand verfolgt, verprügelt von der Polizei, weil er halt nackig rumrennt. Und ein paar Minuten später ist er wieder an demselben Ort zurück. Und dieses Zeitreisen ist so selbstverständlich integriert. Es wird niemals, auch beim ersten Mal auch nie zum Effekt gemacht und zum Thema an sich gemacht. Der Film handelt vom Zeitreisen an sich, aber es ist irgendwie nicht das vordergründige Thema. Die Melancholie und das Problem, was das Zeitreisen mit sich bringt, nämlich dass die Frau des Zeitreisenden ja gar keine Chance hat auf ein normales Leben, das wird in dem Film gezeigt. Deshalb verwundert mich es eigentlich, dass es nach einer halben Stunde ausgemacht hat, weil es bei mich...
Nee, ich muss auch, also erstmal war es eine Stunde ungefähr, aber das hat nichts mit dem Film an sich zu tun, sondern das hatte eher was damit zu tun, dass es viel zu spät war und ich musste den Film, da ich ihn mir in der Videothek geliehen habe, am nächsten Tag zurückgeben. Und das, was ich gesehen habe, fand ich auch gar nicht so schlecht und ich fand eben auch gut, dass, wie du sagst, das Zeitreisen ist ja im Grunde nur Mittel zum Zweck und steht aber nicht als Thema da, sondern es ist ja eigentlich im Grunde eine Liebesgeschichte.
Genau.
Und ja. Fand ich auch gut, dass eben dieses Zeitreisen selber nicht zu effektvoll dargestellt wurde. Ich kann deswegen auch nicht, das sollte jetzt keine Wertung in dem Grunde sein, das wollte ich die ganze Zeit noch einwerfen, aber ich wollte deinem ach so poetischen Redefluss nicht unterbrechen. Aber nee,
guck ihn dir auf alle Fälle zu Ende an, weil ich allein die Bilder allein des Bildes wegen würde ich es dir empfehlen und ja, auf alle Fälle angucken, zu Ende gucken.
Ich habe auch so, ja?
Sorry, nee, fahr fort.
Was ich teilweise hatte, ist, dass er sie ja auch in extrem jungem Alter heimsucht.
Abchecken.
Als genau, Kind.
Also, habe ich auch gedacht, das hat so einen fishy Beigeschmack. Ich wüsste nicht.
So super. Also
einfach die emotionale Ebene, wenn man mit jemandem eine Beziehung hat und man begegnet der Person, zu der man eine extreme Nähe hat, dann in einem Alter, wo sie also auf jeden Fall noch nicht für Sex oder Ähnliches zu haben ist und man küsst sie dann am Ende auch noch. Und man ist ja auch schwer, dann auf einmal wieder eine Distanz aufzubauen, weil es ist ja goldig natürlich, wenn man seine Frau als kleines Mädchen sieht. Und das hatte so einen komischen Beigeschmack für mich. Aber
er hat sie, glaube ich, nie geküsst. Er hat sie erst geküsst, als sie 18 war.
Nee, das also, kann gut sein. Aber das, ich meine auch einfach das Moment, der Moment, in dem man seiner Geliebten gegenübersteht und sie ist ein kleines Mädchen, hat natürlich was total Seltsames. Das fand ich total, also diese eine Szene, die ich zumindest gesehen hatte, fand ich super interessant, weil es einfach eine, wie geht man damit um? Also wie würde man als Mensch...
Sie wusste es übrigens nicht. Also sie hat übrigens in der einen Szene dann auch gefragt, und was hast du in der Zukunft? Hast du eine Frau? Wirst du heiraten? Und er sagt, ja, und liebst du sie? Und ja, sehr. Und dann ist sie so bockig und packt ihr Campingzeug, wollte ich schon sagen, ihr Picknick weg und er fragt so, was hast du, was ist los, was ist jetzt das Problem? Ach, nichts, ich dachte, wir werden heiraten. Und er kann das ja nicht sagen und das fand ich so klasse da in dem Moment, weil er konnte ja jetzt nicht sagen, wir heiraten später mal. Und sie wusste ja eigentlich nur, dass er Zeitreisender ist.
Aber wäre das nicht Wahnsinn in dem Film, wenn er sich wirklich für einen Moment vergessen würde? Nicht so weit geht, aber versucht sie wirklich zu berühren, also einen körperlichen Kontakt herzustellen, weil es ist ja seine Frau, trotz alledem.
Das meine ich eben, das finde ich das Interessante an der ganzen Geschichte auch irgendwo.
Ja.
Gut, ja, das ist klar, aber
Wie ist es denn motiviert in dem Film? Also wieso besucht er sie denn als...
Er motiviert sich gar nicht, es passiert alles von selbst. Er kann gar nichts dagegen tun. Das ist ja die geile Komponente an dem Film. Er reist nicht selber. Ja. Er steht dann mittendrin auf einer Bahnbrücke und muss gerade noch so rüberspringen, weil er auf einer Bahnbrücke gelandet ist mit seiner Zeitreise. Ist mitten in der Hochzeitsnacht, die übrigens auch richtig geil umgesetzt ist und nicht so schmalzig wie sonst, sondern total lustig, ist er am Umziehen und sie warten alle auf ihn und er geht raus und in dem Moment passiert es und die warten halt alle auf den. Und er hat eine ziemlich lange Zeitreisephase in dem Moment und kann nicht raus zu seiner Frau. Dasselbe passiert ihm abends im Bett oder unter der Dusche oder er bringt aus der Küche bringt er das Essen rüber, was sie gerade gemacht hat, auf zwei Tellern. Die Kamera bleibt auf der Küche und schwenkt dann rüber. Man sieht nur, man hört nur noch die Teller klirren und er ist weg und sie ist alleine an dem ganzen Abend. Und das ist die ganze Dramatik und diese Melancholie, das habe ich gemeint. Also das ist alles recht gut umgesetzt.
Ey, kennt ihr noch diese Serie aus den 80ern? Ich weiß nicht, die lief früher auf RTL. Die hieß Zurück in die Vergangenheit. Kennt ihr jemand von euch?
Zurück in die Vergangenheit. Zukunft kenne ich, aber Vergangenheit nicht.
Nee, Zurück in die Vergangenheit hieß es auf Deutsch. Da ging es auch um einen Mann, der sozusagen durch die Zeit reist, aber er landet jedes Mal, wenn er einen Zeitsprung macht, im Körper eines anderen. Und um weiterzureisen, muss er die Probleme dieses Menschen lösen, in dem er gelandet ist. Ich habe die geliebt als Kind. Kennt ihr echt niemand?
Ja, die war toll. Die fand ich auch toll.
Die war super, oder?
Ja, ja.
Ach doch, jetzt wo du es sagst, ja, den Schauspieler, ich habe jetzt gerade mal hier geguckt, jetzt wo du es sagst, wenn ich das Gesicht sehe.
Das war praktisch immer der gleiche Schauspieler und der hat also, du hast also die Figur, die er gespielt hat, nur gesehen, wenn er irgendwie in den Spiegel geguckt hat.
Genau. Wer ist der Schauspieler?
So ein Serien-Schauspieler, aber ihm zur Seite gestellt, er hat eine Art Berater, der mit ihm reist, gespielt von Dean Stockwell.
Der heißt, glaube ich, Scott Bagula oder so. Scott Bagula.
Irgend sowas, ja, genau. Ja, Scott irgendwas, ja.
Ja, ich sag mir jetzt auch was, ja.
Die war super, die Serie.
Okay. Ah ja, ich sehe es gerade. Gut. David, hast du noch einen Film?
Ich habe noch was, das bespreche ich aber das nächste Mal. Das war Tenderness und Midnight Meat Train. Das bespreche ich dann das nächste Mal, weil ja, es wird jetzt sonst zu lang.
Okay.
Philipp, also, ich habe noch eine Frage, weil du, ich glaube, zweimal gesagt hast, dass du schaust ja offenbar sehr viel mit deiner Frau. Ja.
Ja.
Gab es jemals eine Situation, wo deiner Frau ein Film absolut missfallen hat und dir gefallen hat und sie nicht weitersehen wollte und du dann so getan hast, als würde er dir auch nicht gefallen und den Film ausgemacht hast?
Ja, es sind ähnliche Situationen schon vorgekommen, wie zum Beispiel gestern, als ich Leroy geguckt habe und die ganze Zeit gedacht habe, der Film ist sowieso scheiße, war aber zu faul, ihn auszuschalten.
Und sie hat gelacht die ganze Zeit.
Und nein, überhaupt nicht. Sie kam dazu und hat nach wenigen Minuten, also ich habe ihn locker schon eine halbe, dreiviertel Stunde geguckt und sie hat ungefähr nach 10 Minuten gesagt, wie scheiße ist der denn? Und dann weitere 10 Minuten später habe ich dann durch sie motiviert ihn ausgeschaltet. Und es ist aber manchmal durchaus so, aber ehrlich gesagt bin ich da doch ganz froh mit meiner Frau, weil sie erstens denselben ziemlich deckungsgleichen Geschmack hat, zweitens es Filme gibt, wo ich von vornherein weiß, die muss ich mit ihr nicht gucken, aber ausgemacht habe ich wegen ihr noch nie einen Film, sondern es ist dann eher so zum Glück, dass sie dann denkt, ah, das ist nichts für mich. Also gerade bei so Horror- und Slasher-Sachen macht sie sich dann im Grunde vom Acker oder, aber gerade serienmäßig sind wir zum Glück auf einer Wellenlänge. Es war jetzt auch bei Big Love eher so, dass sie Bock hatte, die weiter zu gucken und ich öfter mal gesagt habe, oh, können wir heute mal nicht zur Abwechslung einen Film gucken, aber wir arrangen uns da gut. Sie hat ja sogar Antichrist durchgehalten, also von daher alleine gebührt ihr schon
Respekt.
Ab. Nicht?
Guckt ihr eigentlich dann auch, guckt ihr auch unterschiedliche Filme, wenn ihr beide da seid, oder ist es dann meistens so, dass du dann die Filme guckst, wenn sie nicht da ist?
Ich gucke natürlich nicht die Filme mit meinen Homies, wenn sie nicht da ist, also ich suche mir dann schon die Gelegenheiten, also so weit kommt es bei uns nicht, dass einer oben und einer unten sitzt und jeder guckt seinen Film, nee.
Ja, Oma.
Ich finde, dass dieses ganze Thema Filme schauen mit einer geliebten Frau, das würde irgendwann mal für eine Doktorarbeit reichen, glaube ich. Ich habe da schon so viele Situationen erlebt.
Aber hallo.
Es gibt eine Situation, die hasse ich wie die Pest. Wirklich, wenn ich einen Film, den ich sehr, sehr liebe, einer Frau zeige und im Laufe des Films merke ich eine Körperanspannung und eine so unangenehme Atmosphäre im Raum, die von ihr ausgeht.
Und also, dass sie den Film total scheiße findet?
Dass sie den total scheiße findet und aber aus Respekt sozusagen und Liebe gegenüber mir nichts sagt. Und ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren auf diesen Film, weil ich achte nur noch auf sie, auf jede Anspannung und alles. Oder die Situation, wenn eine Frau zum ersten Mal zu dir sagt, komm, lass mal ein Porno zusammenschauen oder ähnliches.
Also die Situation hatte ich leider noch gar nicht so oft.
Nicht so oft, aber...
Noch gar nicht so oft.
Okay.
Themenwechsel.
Ja, wir fangen jetzt an mit unserer Top 10. Coming-of-Age-Filme. Ich habe mal vielen Leuten, weil ich war am Anfang auch kurz verwirrt, was es ist. Man kann sich zwar ungefähr vorstellen, was es ist, aber ich möchte mal vorlesen, was Wikipedia dazu geschrieben hat. Da habe ich einen zwei, drei Sätze rausgesucht. Also erstmal Wikipedia auf Deutsch übersetzt Coming of Age automatisch als Jugendfilm, was es auch ein bisschen auf den Kopf trifft, aber Coming of Age ist trotzdem irgendwie geläufiger. Und ich lese einfach mal vor, was dazu geschrieben wird. Unter einem Jugendfilm versteht man im weiteren Sinne ein Spieldokument Dokumentar- oder Kurzfilm, der sich vorrangig an Jugendliche, das heißt Menschen in der Lebensphase zwischen beginnender Pubertät und Erwachsensein wendet. Jugendfilme im engeren Sinne haben jugendliche Hauptfiguren, die den gleichaltrigen Zuschauern eine mehr oder weniger umfassende Identifikation erlauben und befassen sich mit Themen, die im Leben von Jugendlichen eine besondere Rolle spielen, also etwa emotionales, sexuelles und körperliches Erwachsenwerden. Allmähliche Ablösung von den Eltern, Freundschaft und erste Liebe. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Gattungen ist darin zu sehen, dass nur Jugendfilme im engeren Sinne spezifisch jugendliche Erfahrungen transportieren.
Dann muss ich schnell eine andere Top Ten schreiben. Bin sofort wieder da.
Okay. Gut, dass du dich so toll vorbereitet hast. Das hättest du auch selber suchen können. Aber ist ja nicht schlimm. Was ich sagen wollte, ist, dass mir bei der Analyse dieses Begriffes oder Genres, Victor meinte, es ist momentan immer noch nicht deutlich und man streitet sich darüber, ob man es ein eigenes Genre nennen sollte. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn man weiterhin das Internet bemüht, dass da die Bandbreite an Filmen extrem weit ist. Also das sind teilweise Komödien, teilweise ernste Filme, Dramen, teilweise Action-Sachen, teilweise sehr alberne Komödien. Aber ich habe für mich so eine Richtung gefunden, die mir sehr gut gefällt. Und mir ist auch aufgefallen, dass Coming-of-Age-Filme im Grunde eine meiner absoluten Lieblingsgattungen in der Filmwelt sind. Und ich fange einfach mal an mit meiner Top 10. Wer einen Film kennt und da was dazu sagen möchte, der melde sich. Und ein Film, den ich kürzer behandeln kann, weil ich ihn schon mal genannt hatte, und es wird sogar bei zwei Filmen so sein, ist Stand By Me. War für mich immer einer der größten Filme. Ich war ein paar Mal im Kino damals. Ich fand die Hauptdarsteller super cool. Ich fand die Thematik, diese Reise, die sie machen und die ja auch so ein bisschen symbolisch ist, weil sie ja auf diesem Weg und mit im Laufe des Films durch gewisse Erfahrungen auch extreme Sprünge im Erwachsenwerden machen, fand ich total toll. Möchte dazu noch jemand was sagen?
Ich liebe den Film.
Okay, dafür liebe ich dich. dass du den Film liebst, weil es ist mein absoluter, also ich weiß, das war der erste Film, wo ich mehrfach im Kino war und zwar nicht nur zweimal. Und
er ist auch der Prototyp eines Coming-of-Age-Films in allen, also in den Beziehungen der Jungs untereinander, im Plot, in der Struktur, auch in dieser Rahmenhandlung, die es ja gibt. Ist der Film durch und durch ein Coming-of-Age-Film. Also wenn man irgendwann mal sagen sollte, es gibt ein Genre, das Coming-of-Age ist, dann sollte man es auf diesen Film begründen, finde ich.
Das freut mich, da habe ich ja gleich voll ins Schwarze getroffen. Der nächste Film, den ich nennen möchte, ist der Film, an den ich komischerweise zuallererst gedacht habe.
Hey, ich habe noch mal ganz kurz, ist ja. Das nicht so genial mit in Stand By Me? Ich meine, versuch mal, heute einen Film in die Kinos zu bringen, der mit so einem Plot spielt. Ich weiß nicht, es sind vier Jungs, glaube ich. Vier Jungs machen sich auf den Weg, um eine Leiche zu sehen. Und das ist der komplette Film. Das ist so genial und es ist so brillant, wirklich, dass du im Grunde diese Hookline, nennt man das ja quasi, der Haken, auf dem sich dann das Publikum hochziehen kann, in einem Satz zusammenfassen kannst. Und der Film schafft das auf so eine wunderschöne Art und Weise. Es ist echt einmalig. Also ich denke wirklich auch, es ist der letzte richtig gute Coming-of-Age-Film. Ich glaube nicht, dass danach noch etwas kam, was gleichmäßig gut ist.
Ja, weiß ich nicht, weil ich habe auch ein paar dabei, die danach gedreht wurden, aber ich bin auf jeden Fall voll auf einer Wellenlänge mit dir.
Ja, erzähl!
Kommt als nächster Film, aber noch mal kurz zu Stand By Me, was ich bei Stand By Me interessant finde. Stand By Me ist einer meiner All-Time-Favorites, genau wie Shawshank Redemption, auch unter die Verurteilten bekannt. Und beides sind Stephen King-Verfilmungen und beides sind Verfilmungen, die sich nicht zu eng an die Buchvorlage gehalten haben, weil auch Stand By Me hat eine Buchvorlage und, oder es war, glaube ich, sogar nur eine Geschichte in einem Kurzgeschichten...
Warte, sie sind beide im selben Buch sogar.
Ach Gott, so ja, sogar.
Die vier Jahreszeiten sind das.
Genau.
Da sind beide drin, ja.
Genau, und sie haben sich nicht so eng gehalten und andere Bucherfolge von ihm, weil die waren ja, vier Jahreszeiten war ja nicht so ein Bucherfolg, aber wenn man Christine und ähnliche Filme, die verfilmt wurden von Stephen King nimmt, die waren ja alle, bis auf The Green Mile kam dann noch, waren die ziemlich flach, weil sie sich viel zu eng ans Buch gehalten haben und da, wo sich die Regisseure und Skriptschreiber entsprechende Freiheiten genommen haben, ist der Film so toll geworden. Also ich finde auch, für mich ist Stand By Me auch so ein bisschen, ich wollte selber immer so sein wie die Jungs in Stand By Me. Ich weiß auch, dass ich mit einem Kumpel im zarten Alter dann auch Zigaretten rauchen, Poker spielen wollte. Nun gab es zwei Probleme. Wir wussten die Regeln vom Poker nicht, haben aber trotzdem so getan. Ich glaube, wir haben einfach größer, kleiner gespielt mit Sätzen. Und wir wollten eine Nacht in einem Stall übernachten, in dem der Vater des Freundes irgendwie ein Pferd stehen hatte. Und weil wir das irgendwie noch spannender machen wollten, haben wir dann einfach dem Stallbesitzer eben nichts gesagt, was wir aber dem Vater erzählt hätten, dass wir das mit denen abgeklärt hätten. Was zur Folge hatte, dass wir abends irgendwann wieder zu dem Stall zurückgekehrt sind von irgendeiner Tour. Und dann stand da die Polizei und die haben gemeint, ja, hier sind irgendwelche Landstreicher gewesen. Und abends auf dem Heimweg, also wir durften dann da nicht mehr schlafen, weil wir so böse waren und nicht wirklich den Bauer gefragt hatten, hat dann der Vater gemeint, ja, aber da muss auch irgendwie wirklich ein Landstreicher gewesen sein, weil da wurden Zigarettenstummel gefunden oder sind die von euch? Und wir natürlich beide im Brustton der Überzeugung, nein, nein, wir haben nicht geraucht. Und dann habe ich gedacht, damit haben wir eigentlich die Polizei Ermittlungsarbeiten erschwert, weil sie jetzt wahrscheinlich immer noch gedacht haben, da hätte ein Landstreicher geschlafen. Aber so weit ist es bei mir mit der Stand-by-Me-Liebe gegangen. Ich wollte
warum hast du das Pferd erwähnt? Das hat aber nichts irgendwie...
Nichts Sexuelles, okay. Sondern einfach, das war die Verbindung zu dem Stall. Wir haben zum Vater gesagt, wir schlafen im Stall von dem Bauer, bei dem du das Pferd stehen hast. Und dann hat er eine gute Idee, aber ihr müsst ihn schon vorher fragen.
Ich wollte nur wissen, ob was mit dem Pferd lief, dann ist ja gut.
Aber es ist so schön, dass du das gerade erwähnst, diese Anekdote, weil man kann das wirklich nur echt immer wieder betonen, auch wenn ihr irgendwann mal unterwegs seid und es geht um Coming-of-Age-Filme. Aber ein Wesen des Coming-of-Age-Films für uns ist, dass, wenn wir einen sehen, wir uns immer erinnern an unsere eigene Jugendzeit oder Kindeszeit und auch den Wunsch an die Kindeszeit zurück. Also wenn ich einen Film sehe wie eben Stand By Me, der Film weckt in mir den unbedingten Wunsch, dass mich ein Freund anruft und mir, ich meine, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, und mir sagt, pass auf, es gibt in dem Wald eine Leiche. Ich würde sofort losziehen, um diese Leiche zu sehen.
Das ist nicht schlecht. Weil ich weiß gar nicht, ob die Leiche, das ist ja mehr der Weg, der den Film ausmacht. Die Leiche
natürlich,
selber.
Ja. Klar, die Leiche am Ende ist ja auch total unbefriedigend. Der Moment, wenn Sie die Leiche sehen, ist ja der bedeutet ja im Grunde gar nichts.
Genau, das wollte ich nochmal deutlich machen. Aber es ist bei mir auch so, dass ich auch, deswegen mag ich die Filme so, ich habe einen unglaublichen Wunsch und eine Verbindung zur Kindheit, was ja auch meine Kunst, was ich jetzt gar nicht hier weiter ausführen will, extrem begleitet. Und deswegen fand ich den Ausspruch von John Cale, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, so toll, weil man den so oft als Entschuldigung nehmen kann, wenn man das Kind in sich rauslässt. Aber um einen neueren Film, der nach Stand By Me, den ich so schön finde, weil er irgendwie die das Erwachsenwerden so schön umschreibt, fand ich Crazy mit Benjamin Lebert, ein deutscher Film, den ich total vergessen hatte, als wir die Deutsch-Top 10 hatten und der mich von daher eventuell angesprochen hat, weil er auch in einem Internat spielt und ich auch in einem Internat mehrere Jahre zur Schule ging. Und nein, da sind keine sexuellen Übergriffe auf mich passiert, aber ich fand den Film eigentlich gerade in Bezug auf erste Liebe, also ich finde es immer toll, wenn es so einen Film schafft, dass ich mich in den Protagonisten reinlebe und mich mit ihm in diese weibliche Gegenrolle ein bisschen mitverliebe. Und das fand ich bei Crazy sehr gut geglückt. Crazy kennt ihr alle, nehme ich an?
Ich habe mich strikt geweigert, den Film zu sehen, weil ich eine biologische Abneigung gegen Robert Spastlober habe.
Das ist der Freund von ihm, oder?
Nein, es ist der Hauptdarsteller, der Blonde, der Hässliche.
Ist doch dieser Benjamin Lebert, oder nicht?
Nein, Benjamin Lebert ist der Autor. Der hat den Roman geschrieben, Das Wunderkind, Helene Hegemann 1.
Stimmt, so rum war's. Das war ja, ich mag diesen Typen auch nicht. Es muss aber auch sein, ich glaube, das war echt der erste Film, der mir mit ihm rangetragen wurde, aber ich fand, die Rolle hat er gut gespielt.
Aber ich kann mich erinnern, es gab damals große Diskussionen wegen einer Wichs-Szene, die, ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht kannst du darüber was erzählen.
Kekswichsen.
Ja, echt?
Ja, die machen ja, Kekswichsen und man sieht sogar die Schmanse, die Schmodder sieht man drauf.
Und wer muss den Keks essen, er oder wer?
Ich keine Ahnung, ich glaube, er kann nicht so weit schmottern und muss den dann verzehren.
Ich glaube, er hat ja auch so eine... so eine verkürzte Hand in dem Film oder so eine Behinderung. Und ich glaube, deswegen hat er schon beim Wichsen natürlich nicht so gute Karten.
Weißt du was? Guck dir mal Engel und Joe an, der wird dir auch gefallen.
Ich hasse auch Engel und Joe, wollte ich deswegen nicht sehen, wegen Robert Spasslobe. Echt alles.
Ja, aber das wird ihm dann gefallen. Der ist ein Jahr später entstanden und guck dir den einfach mal an. Das schreib mal auf, das wird dir gefallen.
Ich fand diesen Robert danach übrigens auch immer extrem fremdschämig in Interviews, weil er sich dann so wie Theaterschauspieler und so immer noch so die Augen geschminkt hat und extrem künstlerisch sich gegeben hatte. Aber ich kann das auch nicht jetzt irgendwie rational begründen. Es ist einfach.
Ja, dass er erzählt einfach nur Quatsch. In jedem Interview, das er gibt, erzählt er so einen Blödsinn. Es ist total wertloses Geseire. Und ich weigere mich bis heute strikt, einen Film mit Robert Stadlober zu sehen. Und das wird auch so bleiben. Das ist ein Versprechen, das ich gegeben habe. Und ich werde es auch halten.
Okay. Dann geht Crazy leider an dir vorbei. Ein Film, wo ich mir fest davon überzeugt bin, dass du ihn auch gut findest. Ich habe ihn auch schon bei den 80er Filmen, genau wie Stand By Me genannt, ist Breakfast Club. Für mich auch so der absolute Prototyp eines Coming-of-Age-Films. Regie John Hughes, der auch andere Coming-of-Age-Filme, nämlich Ferris macht blau und ähnlich. Aber dieser Film war, finde ich, sein absolutes Meisterstück, weil er einfach eine schöne Stimmung hat, nicht zu viele Comedy-Einlagen, wie jetzt die anderen Filme hatte, sondern alles hat wunderschöne Hauptdarsteller, fast alle noch immer aktiv, bis auf ein paar. Die sind nämlich alle übrigens auch geschlossen bei den letzten Oscar-Verleihungen als Ehrerbietung für John Hughes auf der Bühne gewesen. Und das Lustige war derjenige, der den Bad Boy bei Breakfast Club spielt. Also
Judd Nelson.
Der ist auch wirklich so abgestürzt im Leben. Also der hatte eine ordentliche Drogenkarriere. Also er ist seiner Rolle irgendwie treu geblieben. Aber ein super Film. Möchtest du dazu noch was sagen, Victor?
Zu dem Film? Der Film ist unglaublich abgefahren, selbst für heutige Verhältnisse, weil es fällt einem nicht auf, wenn man den Film sieht. Aber der Film ist ein 90-minütiger Dialogfilm.
Genau.
Was selbst heute in den Kinos absolutes Kassengift wäre, 90 Minuten jungen Leuten dabei zuzusehen, wie sie sich miteinander unterhalten. Es ist Wahnsinn. Und aber die Qualität dieser Unterhaltung und wie die Figuren einem auch nahegebracht werden, ist so raffiniert gemacht und so fließend, dass es dir eben nie auffällt. Ich liebe an dem Film einen Punkt, dass Sie müssen ja zusammen nachsitzen, ja, und sie kriegen ja den Auftrag, diesen Aufsatz zu schreiben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, irgendwas.
Und im Laufe des Films erkennen sie sozusagen, wer sie selbst sind und wehren sich gegen das, was der Direktor in ihnen sieht. Weil der Direktor sieht ja in ihnen nur den Stereotyp. Halt, hier ist der Schläger, da ist die reiche Bitch. Da ist die verschüchterte Gothic-Braut und hier ist der Nerd, ja, der kluge, neunmal kluge Nerd. So. Und das Tolle an dem Film ist, dass sie am Anfang des Films in den anderen genau das Gleiche sehen wie der Direktor in ihm.
Genau.
Für den Schläger ist auch die reiche Bitch nur eine reiche Bitch und so weiter und so fort. Und am Ende wird dieses ganze Stereotype aufgebrochen. Und das in 90 Minuten hinzubekommen, ja, und nicht im Laufe einer Serie irgendwie durch 5 Staffeln oder so, ist so brillant. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso der Film sich so gut gehalten hat. Und der andere Grund, wieso der Film sich so gut gehalten hat, ist, dass er eigentlich ein zentrales Problem hat oder behandelt, dass diese Jugendlichen daran zugrunde gehen oder daran leiden, dass sie von niemandem verstanden werden, vornehmlich von ihren Eltern bzw. der Erwachsenengeneration. Es gibt diese eine tolle Szene, wo der Nerd irgendwann auf der Couch sitzt, nachdem sie gekifft haben, glaube ich, und unter Tränen sagt, they don't understand me. Erinnerst du dich an den Moment?
Ja.
Und das ist wirklich der Kernsatz. Sie werden von niemandem verstanden. Und am Ende gibt es diese tolle Ironie des Films, dass im Grunde der Direktor sie dazu gebracht hat, durch diesen Aufsatz sich selbst zu verstehen und die anderen zu verstehen und vielleicht bessere, nicht bessere, aber erwachsenere Menschen zu werden, wie man am Ende von Judd Nelson sieht, wenn er zu dem Voice-Over, wenn der Brief vorgelesen wird, über den Sportplatz läuft und die Faust in den Himmel reckt und dann hört man von Simple Minds, Don't You Forget About Me. Wahnsinn. Unglaublicher Film.
Ja, also auch, ich finde auch dieses, der Witz ist, es werden eigentlich Klischeefiguren gezeigt, wie sie immer noch also bis zum heutigen Tage an jeder amerikanischen Highschool, übrigens viel krasser als in Europa, gibt es ja wirklich, also der Footballstar, der hat auch immer in Amerika, also ich habe Familie in Amerika, also in 90% der Fälle hat er auch die hübscheste Cheerleaderin als Freundin. Ja. Und solche Klischees, die immer noch existent sind und in die man sich wahrscheinlich auch automatisch diese Schubladen denkt, dass man sich da irgendwo einfügen muss und dass die damals schon existiert haben und eben aber damals auch schon als Klischee aufgedeckt wurden und inzwischen aber in anderen Filmen immer wieder rangekarrt werden und auch nicht versucht, da wird gar nicht der Versuch gemacht, die aufzubrechen, sondern da funktioniert der Nerd den gesamten Film über als Nerd und der coole Footballstar, der ist dann halt derjenige, der fürs Grobe zuständig ist. Also ein Wahnsinnsfilm. Ich mache mal weiter mit einem Film, den aber wirklich hoffentlich alle kennen und der eigentlich auf jeden Fall auch das Erwachsenwerden zeigt und ein Klassiker gleichzeitig ist. Das ist The Graduate, auch in Deutschland bekannt unter Die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman. Auf dem Film, ich weiß gar nicht, ob auf dem Film auch Mrs. Robinson von Simon Garfunkel beruht, weil in dem Lied geht es im Grunde um genau dasselbe.
Und vor zwei Jahren habe ich ihn erst gesehen und auch für sehr gut befunden.
Ja, Dustin Hoffman ist auch einfach, auch wenn ich sein Mienenspiel recht beschränkt finde und er manchmal auch beschränkt in dem Sinne aussieht, als hätte er einfach, wäre er extrem bescheuert, so ist er eben doch ein super Schauspieler, der, finde ich, für die Rolle prädestiniert ist. Und ich glaube auch, wenn ich mich nicht völlig täusche, dass das entweder der Film oder Marathon Man, aber ich glaube, es war The Graduate, die so ein bisschen der Durchbruch war für Dustin Hoffmann.
Es war seine erste große Rolle, in der Tat. The Graduate.
Du bist übrigens gerade soundmäßig etwas schwächer. Ich weiß nicht, ob du gerade...
Hallo?
Victor, ich sag's nur mal so.
Ande. Nein, ich trinke Gin Tonic nebenbei und lehne mich deswegen manchmal zurück. Deswegen, hörst du mich jetzt gut?
Ich höre dich noch immer so, aber mein Gott, man versteht dich trotzdem. Aber vorhin hast du besser geklungen.
Also, nimm das Mikrofon einfach mal aus dem Glas heraus.
Genau, sehr gut.
Okay.
Okay, ich mach mal weiter. Ich bin extrem lahmarschig, aber es wird ja eventuell auch schon der ein oder andere Film von Victor durchgefrühstückt. Also The Graduate, ganz kurz für die Jüngeren vielleicht, die den nicht kennen, da geht es um einen Studenten, der mit einer älteren Frau eine Affäre anfängt und sie ihm praktisch in die Welt der Sexualität einführt und was das mit ihm tut, um es mal ganz in einfache Worte zu fassen. Der nächste Film ist ein Film, der auch für Erwachsene das Thema Jugend und Erwachsenwerden sehr schön nahe bringt und trotzdem einen erwachsenen Hauptdarsteller hat, zumindest über große Strecken des Films. Und das macht er sehr geschickt. Er bedient sich nämlich einer Art Zeitsprung-Theorie, um das machbar zu machen. Und zwar heißt der Film Big mit Tom Hanks. Und zwar spielt und zwar spielt da auch ein Film, in dem ich mehr als einmal im Kino war. Und zwar ein Junge wünscht sich, weil eben, man kennt es als Kind, wünscht man sich immer älter zu sein, was vor allem oft damit zu tun hat, dass man nicht länger draußen bleiben darf, dass man bestimmte Filme, in meinem Fall war das so, nicht im Kino sehen kann und dass man halt viele Verbote sieht und das alles am Alter festmacht und gar nicht kapiert, dass man gerade die schönste Zeit seines Lebens durchmacht. Und der Junge wünscht sich das irgendwann abends an einem so einem billigen Jahrmarkts-Attraktions-Wahrsager-Ding, sagt er, ich wünsche mir doch so sehr, älter zu sein, und irgendwas passiert da magisch und am nächsten Tag wacht er auf und er ist auf einmal ein junger Mann, gespielt von Tom Hanks, und natürlich erkennt seine Mutter ihn nicht und denkt, was ist da für ein erwachsener Mann im Zimmer meines Sohnes, und er muss dann flüchten. Er braucht viel Überzeugungskraft, um dann seinen einzigen Komplizen, nämlich seinen besten Freund, davon zu überzeugen, dass er wirklich der Junge ist, der er gestern noch war, aber jetzt eben im Körper eines erwachsenen Mannes. Und das Schöne an dem Film ist, dass man praktisch einen erwachsenen Mann sieht, der aber alle Probleme durchlebt, die man normalerweise
an einem Kind zeigen müsste. Und also von ersten Küssen und sehr gut gespielt von Tom Hanks, der eben den Schüchternen und den Unerfahrenen total toll spielt und gleichzeitig aber auch die Stärken der Kindheit komplett ausnutzen kann und dadurch als erwachsener Mann extrem überzeugt, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten, also jetzt zum Beispiel im Geschäftlichen, weil er eben noch ein Kind ist und alles mit kindlichen Augen sieht.
Den Automaten habe ich übrigens zu Hause stehen. Du lachst, das war ernst gemeint.
Wo habt ihr
Wirklich?
Nee, war ein Scherz. Okay.
Genau. Nee, ich fand den Film eigentlich auch ziemlich großartig, besonders wie Tom Hanks mit der Gestik so einen kleinen Jungen halt gespielt hat, diese teilweise unbeholfene in den Bewegungen und so. Also ich fand den absolut
Yes.
großartig und der hat, glaube ich, dafür auch eine Oscar-Nominierung bekommen, soweit ich weiß, oder?
Jetzt ernsthaft?
Ja.
Krass. Krass.
Ich
Okay,
muss
jetzt.
sagen, ich hab den jetzt zur Weihnachtszeit gesehen und ich war irgendwie irritiert, wenn er mit dir schläft.
Ja,
Dann als
hat natürlich
erwachsener Mensch,
was.
weil man immer im Hinterkopf hat, mein Gott, das ist ein Kind, ein kleiner Junge, ja, der ist wahrscheinlich nicht mal geschlechtsreif und jetzt hat er endlich die Möglichkeit und er nutzt sie auch. Findest du das nicht kurios?
Dass sie das überhaupt in einem 80er-Jahre-Film in einem amerikanischen gezeigt haben, ist auch schon sehr seltsam.
Erstens
Ja,
das
wirklich, ja.
und zweitens, ich habe damals im Kino ist es natürlich der größte Wunsch, den man hat. Heutzutage, wenn man älter ist, denkt man natürlich, ja, sehr seltsam, aber als Kind, als ich das gesehen habe, also ich weiß nicht, ob der sexuelle Wunsch da so ganz vorne stand, aber allein schon, dass er so eine hübsche Frau küssen darf und alles, ist natürlich eigentlich so der Klassiker, ob es jetzt die Lehrerin oder irgendeine Frau ist, dass man als
Ja.
kleiner Junge sich wünscht,
Natürlich
irgendjemanden.
küssen, ja, aber Sex?
Ja, es ist auch seltsam, wie alt. Ja, ich meine, der war auch mal echt, ja, der war vielleicht so 12 oder so, der Junge, ne?
Ach
Ich
so, war
weiß
ja
es
schon
nicht.
so. Ja.
Ich
Stimmt. Erinnert
habe kein.
ihr euch an dieses Computerspiel, das am Anfang und am Ende spielt, mit dem
So
Wizard?
ein Adventure war das, ja, ich
Ja,
weiß.
ja. Ich hatte damals keinen Computer als Kind und ich habe mir danach so sehr einen gewünscht. Es hat mich so beeindruckt. Ich fand das super.
Ich fand das auf dem
So.
Klavier rumlaufen, fand ich klasse.
Ja,
Ja.
sensationell.
Das
Ja,
gibt's ja
auf
immer
jeden
noch.
Fall.
Das Klavier gibt's ja immer noch.
Ja, ich mach's übrigens gerade nach, falls das jemand interessiert. Also ich tanze gerade
Okay,
auf dem
schön.
Klavier.
Auf jeden Fall komme
Entscheide
ich
das
zum
mal.
nächsten Film, einem der Filme, den ich auf Video damals hatte, vom Fernsehen aufgenommen, beide Teile. Und obwohl ich Junge bin, männlichen Geschlechts, schäme ich mich nicht, dass ich den also im zweistelligen Bereich mir angehört habe, angeguckt habe. Und es war La Boum, der französische.
Yay!
Nein.
Alle, ja.
Ich wusste es. Ich
Wie nein?
wusste.
Was heißt nein?
Ja,
Ja.
war irgendwie eine falsche Zeit für mich. Also ich konnte die Filme damals nicht gucken und heute gefallen sie mir durch das Alter des Films nicht mehr. Also ich
Sophie
mag.
Mathieu ist die Hotness. Heute ist sie
Genau.
alt, aber damals war sie wirklich die Hotness. Echt, ich glaube, Sophie Mathieu, sie war meine erste sexuelle Fantasie als Kind. Wirklich.
Bei mir auch. Also ich war richtig gehend verliebt. Deswegen habe ich den Film auch so oft geguckt und ich war so, also ich, das, der Film hat vielleicht auch bei mir zeitlich genau in die Kerbe geschlagen, wo verliebt sein. Ich habe übrigens die Single von diesem Dreams, My Reality, habe ich einem Mädchen geschenkt.
Oh.
Also
Ist das
um
jetzt die Frau, mit der du verheiratet bist?
Nee, ganz so lange bin ich mit der noch nicht zusammen. Aber also von daher, La Boum hat auf jeden Fall ganz extremst ja, der Film geht wunderschön ja, mit dem Thema Verliebtsein bei Jugendlichen und nimmt es extrem ernst und macht da eben, ja, ich finde, er macht das super toll und super realistisch und beide Teile haben mir extrem Spaß gemacht, also vor allem der erste. Der nächste. um ein bisschen.
Ganz kurz, übrigens, selbst wenn du heute in Frankreich auf eine Party gehst, hast du immer noch dieses Laboum-Parti-Feeling. Es schwingt immer mit.
Tja, ich müsste mal wieder nach Frankreich gehen, wenn dem so ist. Und mit Walkman startet und dann von hinten einer Frau einfach meinen Kopfhörer auf den Kopf setzen. Aber ich mach mal weiter mit meiner Liste. Der nächste Film, den ich habe, ist Club der Toten Dichter.
Juhu!
Dead Poets Society. Eben auch ein Film, der er spielt an einem Internat. Jeder wird ihn kennen, nehme ich mal an. Muss man eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, der hat auch ewig Oscars abgeräumt und deswegen glaube ich, dass ihn sowieso jeder gesehen hat. Ich wollte ihn nochmal ansprechen, weil da eben dadurch, dass seine Klasse auch wieder ist, verschiedene Jugendliche und eben auch, was der Film so schön ernst nimmt, ist, dass die teilweise auch extrem mit extremem Weltschmerz zu kämpfen haben. Und hat mir super gefallen damals. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, deswegen ist er auch nur noch schemenhaft. Ich weiß nur, dass er mich total begeistert hat und toll war. Um weiter das Pacing einzuhalten, gehe ich zum nächsten über. What's Eating Gilbert Grape, a.k.a., ich glaube auf Deutsch ist der nur Gilbert Grape, mit Johnny Depp, Juliette Lewis und einem extrem überzeugenden Leonardo DiCaprio. Das war die erste Rolle, in der ich ihn auf Celluloid gebannt bewundern durfte. Und ich war fest davon überzeugt, die hätten sich einen geistig Behinderten angeheuert, der in dem Film mitspielt. So überzeugend hat er die Rolle gespielt. Er war damals im Grunde noch ein kleiner Junge. Und was auch schön an dem Film ist, aus heutiger Sicht gesehen, ein Johnny Depp, der da noch eine Rolle spielt, die nicht so übertrieben ist, wie die Rollen, die ihm heutzutage angeboten werden. Sprich, er spielt da einen extrem normalen Jugendlichen mit Verliebtheit, mit dem Problem eben auch gleichzeitig so ein bisschen der Brothers Keeper, der Hüter von seinem behinderten Bruder sein zu müssen. Und toller Film, kennt ihr den alle?
Ja.
Ja.
Und wollt ihr dazu noch was sagen zu dem Film, oder...
Der Film ist sehr gut.
Das war jetzt also wie Helge Schneider so ein bisschen.
Ja, nee, man muss genau. Ja auch
der Film war sagen, sehr gut.
Wo er recht hat, hat er recht.
Katzeklo.
Und ich bleibe jetzt gleich mal bei Leonardo DiCaprio und einem Film, den komischerweise, egal in welchem Gespräch ich bin, und ich hoffe, dass ihr jetzt endlich diesen Bann von diesem Film nimmt, dass niemand ihn kennt, obwohl er so einen super Cast hat und so ein toller Film ist und gerade zum Thema Erwachsenwerden also mich total mitgenommen hat. Und das war mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, This Boy's Life.
Ja. Ja.
Gut, das freut mich endlich.
Dwight. Robert De Niros Rolle heißt Dwight. Ich weiß das, weil es gibt doch irgendwann diese Szene mit dem Senfglas. Is it empty? Is it empty? Leonardo DiCaprio dieses leere Glas aufs Auge drückt. Und mein Bruder und ich haben meinen Vater auch Dwight genannt nach diesem Film, weil er mal einen ähnlichen Ausraster hatte. Deswegen erinnere ich mich daran. Okay, Entschuldigung.
Der
ich
Film hoffe, ist sehr gut.
Der Film ist
sehr gut. Der Film ist sehr gut.
Ja, ich doch auch. Oder möchte, also du hast ihn auch wirklich gesehen, David, nehme ich an.
Ich habe ihn gesehen und er ist sehr gut.
Er ist wirklich sehr, sehr gut.
Oder ist das jetzt nur der Running Gag? Also mich interessiert.
Das ist ein Running Gag, aber ich habe ihn auch gesehen. Also mehrmals im Fernsehen. Das ist doch, wo der Vater da totales Arschloch ist und genau. Er immer so den unterdrückt so ein bisschen und der dann so meint, er müsste jetzt mal sich so ein bisschen aufstemmen, oder?
Ja. Genau, und er auch so ein bisschen seine Sexualität entdeckt, weil er ja homosexuell ist. Also ich fand ihn super. Und endlich komme ich zum letzten Film, den ich auch nur ganz kurz anreißen muss, weil ich ihn nämlich schon mal genannt hatte. Und das ist Adventureland von dem Regisseur, der auch Superbad gemacht hat, sich aber in Adventureland zum Glück vom Gag- und Comedy- und Klamauk-Niveau wesentlich mehr zurückhält, auch wenn das Cast und das Cover das überhaupt nicht vermuten lässt. Aber ich finde ihn einen extrem schönen Film. Einen unglaublichen Soundtrack hat der Film.
Ja.
Also die Score ist einfach himmlisch. Ich habe mir danach auf jeden Fall das ein oder andere Lied besorgt, weil ich einfach, ja, ich war einfach begeistert und ich mag den Hauptdarsteller, ich mag die Rolle, wie er sie spielt. Ich war begeistert von Adventureland. Der müsste inzwischen auf jeden Fall, also ich habe ihn mir in England bestellt und ich glaube, er wird inzwischen in jeder Videothek zu finden sein. Und wer ein bisschen auf melancholische, eben Coming-of-Age, Romantic-Comedy-mäßige Filme mit eben melancholischen Beigeschmack steht, sollte sich den unbedingt angucken. Das Schöne ist auch von dem Film, dass er in den 80er Jahren spielt, die auch mein Jahrzehnt des Erwachsenwerdens waren. Und deswegen,
Ja, bist du denn?
ich bin 35, also ja, ich bin mit 6, habe ich ja schon mal gesagt, mit 6 in die 80er gegangen und mit 16 raus. Also schon meine Pubertät ordentlich noch, ja, zu einem Stück weit zumindest mitgenommen.
Ah, okay.
Also ich will jetzt nicht zu viel öffentlich machen, aber ich habe in den 80ern auch meine Unschuld verloren. Falls das irgendjemanden extrem interessieren sollte.
Zu
Ja,
dem
mich.
Soundtrack von La Boom nehme ich an.
Nein, nein. Ich werde jetzt nicht näher auf diesen Desasterabend eingehen. Nee, Scherz. Aber es ist, ich glaube, ich war so schlecht und habe nicht mal Musik am Start gehabt. Aber das ist jetzt genug meines Privatlebens. Und da du das Thema sowieso vorgestellt hast, Viktor, würde ich sagen, gib du doch mal deine Top 10 zum Besten oder deine Perlen.
Okay, also The Graduate habe ich schon mal von meiner Liste gestrichen, weil du ihn ja genannt hast. Dann fange ich an mit, ich habe keine Top 10, ich habe hier 10 Filme, die sind alle gleich gut. So, der erste Film ist ein deutscher Film von Haag Boom aus den 70ern. Der Film heißt Nordsee ist Mordsee. Kennt den jemand?
Nein.
Nein.
Das ist einer dieser Filme, die sonntags um 15 Uhr im WDR oder Südwestfunk laufen. Deswegen sieht sie auch niemand. Ich habe mir heute extra den Trailer nochmal angesehen, um so ein bisschen den Film für mich zurückzurufen. Und der Trailer hat einen absolut genialen Sprechertext, den ich mal kurz zitieren möchte. Und er geht: Das sind die Typen von nebenan. Die lassen sich nichts gefallen. Die schlagen sofort zurück. Prügeln, Automaten knacken, Autos klauen sind ihre Formen der Mutprobe. Und Mut hat man nötig, wenn man nie weiß, ob man umarmt wird oder was in die Fresse kriegt. Das ist dieser Film. Es geht in dem Film um einen Jungen, er heißt Uwe. Uwe lebt in richtig miesen Bedingungen, unter miesen Bedingungen. Sein Vater ist Alkoholiker, die Frau ist weg. Der Vater verprügelt Uwe mehr oder weniger jeden Tag. Und damit Uwe das Ganze kompensieren kann, irgendwie da rauskommt, hat er eine Jugendgang gegründet. Und Opfer dieser Jugendgang wird ein kleiner Asiate aus der Nachbarschaft, Genghis, genannt. Und wie es im Laufe des Films so kommt, befreunden sich Uwe und Genghis irgendwann. Und der Clou des Films ist, und da kommt es mit dem Titel zusammen, die beiden beschließen irgendwann zu flüchten. Genghis geht's nicht gut, Uwe geht's nicht gut. Was macht man? Man knackt eine Yacht und sticht auf der Elbe in die hohe See. Das packen sie auch, obwohl sie von der Polizei verfolgt werden. Und am Ende des Films, das kann ich ja sagen, weil ich nehme an, diesen Film wird eh kein Schwein schauen, schaffen sie es tatsächlich bis zur Nordsee. Und da schließe ich eben den Kreis mit dem Titel, dass sie sagen, Nordsee ist Mordsee. Alter, wenn wir da raussegeln, das packen wir nicht. Und Uwe antwortet darauf, dass jede Sekunde, die er draußen auf der Nordsee verbringen kann, besser ist, als zurück nach Hause zu kehren. Der Film ist dahingehend unglaublich faszinierend, weil er erstens eine tolle Chronik der BRD ist und alle Fetische, die wir im Nachhinein in dieser Zeit finden können, von Geldspielautomaten bis zu verrauchten Kneipen, die alten Verkehrsschilder, diese alten Anzüge und alles, die kann man ja heute ruhig fetischisieren. Und andererseits hat er eine Jugendsprache oder findet einen Zugang zu dieser rauen Jugendsprache in diesen sozial schwachen Milieus, die man heute nicht mehr finden kann im deutschen Film. Es gibt eine Szene, da baden sie gemeinsam und Genghis sagt irgendwie, hier, was soll ich machen? Und Uwe antwortet, ja, iss doch einen grünen Apfel, davon kriegst du Dünnschiss. Und das Ganze ist aber in so einem synchronisiert kernigen Ton vorgetragen, der einen unglaublichen Charme entwickelt. Aber diesseits ist es ein unglaublich trauriger Film, weil er zeigt eben die Kinder einer Nachkriegsgeneration, die keinen Platz im Leben finden, wo Pädagogik auch keinen Platz hat in der Kindererziehung. Und das Einzige, was sie eben dann für sich finden können, ist das Abenteuer in die Nordsee, die eben auch ihren absoluten Tod bedeutet. Werdet ihr diesen Film anschauen?
Ja, ich weiß ja nicht, ob ich ihn überhaupt irgendwo finden werde.
Es gibt ihn auf DVD. Es gibt ihn auf DVD, ja. Und das Soundtrack ist von Udo Lindenberg.
Okay.
Das war noch, also das war noch als ultimatives Argument, den Film zu sehen, angeführt.
Ich werde ihn auf jeden Fall mal auf meine Wunschliste machen.
Okay. Der nächste Film ist Au revoir les enfants von Louis Malle. Ein französischer Film aus den 80ern, aber nicht über die 80er. In dem Film geht es um ein Internat, während im in Zeiten der deutschen Okkupation in Frankreich. Im Mittelpunkt steht ein kleiner Junge, ein Schüler, der sich mit einem Neuzugang befreundet, der Neue in der Klasse, der es normalerweise nicht leicht hat. Aber irgendwie raufen die sich zusammen. Im Laufe des Films kommt dann raus, dass dieser Neuzugang, sein neuer bester Freund, ein Jude ist und dieses Internat im Keller diverse Juden quasi vor den Deutschen versteckt. Der Film ist unglaublich traurig, weil er für das Coming-of-Age-Genre eine Zeit zeigt, in der man eigentlich seinen besten Freund kennenlernt und denkt, durch diesen Freund auch einen Platz im Leben gefunden zu haben und sich selbst, und am Ende damit konfrontiert wird, dass dieser Freund durch die Widrigkeiten, durch die Umstände eben des Nationalsozialismus und dieser Okkupation umgebracht wird. In Erinnerung bleibt die letzte Szene des Films, und ich denke, ich habe den Film einmal in einem Kino gesehen, in einem vollbesetzten Kino, und am Ende hat wirklich ausnahmslos jeder geweint. Da ich auch hier annehme, dass diesen Film kaum jemand sehen wird oder irgendwie danach noch besonders Lust hat, werde ich ihn mal spoilern, das Ende. Am Ende des Films marschiert tatsächlich die Gestapo ein und nimmt die Lehrerschaft mit, die jüdischen Kinder versteckt hat, und die jüdischen Kinder auch. Ein Lehrer bleibt zurück, nämlich der Direktor der Schule. Und der letzte Satz, den er zu den Kindern sagt, ist eben Au revoir les enfants,
der Titel des Films. Ach Gott, die auf dem Cover ist es der, wo die beide so einen
Barrett haben. Ja, genau.
Der heißt, Auf Wiedersehen Kinder, oder?
Ja, genau, Auf Wiedersehen
den Kinder. Den kenne ich. Ah, ich habe die ganze Zeit schon gedacht, das klingt so bekannt.
Hast du den gesehen? Ja, und sag mal, wie fandest du den Film? Ist das nicht niederschmetternd?
Ja. Der ist auch schon irgendwann aus den 80ern oder so. Ist der.
Ja, aus den 80ern, ja, genau. Ja, das ist so, ja.
Also bestimmt 15 Jahre her oder so, dass ich den gesehen, fand ihn aber auch super gut. Also fand auch die Hauptdarsteller, diese beiden Jungs da extrem, ja, hat mich sehr mitgenommen auch und ist auch eben, ja, es gibt viele dieser Filme, die einen übel berühren und die eben zu dieser Zeit spielen, und er ist einer der besseren auf jeden Fall.
Absolut. Und es ist ein Holocaust-Film, ein Film über den Holocaust, der weder KZ zeigt, noch irgendwelchen Krieg, noch in Deutschland spielt, sondern er spielt wirklich komplett in diesem Internat. Und das ist eine tolle Leistung, denke ich. Der nächste Film ist Welcome to the Dollhouse. Kennt ihn jemand?
Der kommt mir schon wieder so bekannt vor.
Worum geht's? Dann erkläre ich mal kurz. In Welcome to the Dollhouse geht es um ein sehr hässliches Entlein. Sie geht zur Highschool und ist eine richtig unsympathische kleine miese Sau. Nicht nur, dass sie hässlich ist und so eine ganz nerdige Brille trägt, sondern sie ist auch eine Petze. Sie ist, kann man schwer erklären, sie ist einfach ein furchtbarer Mensch, aber sie ist unser Protagonist. Wir sind mit ihr gefangen und wir haben keine andere Wahl. So, der Film ist eher, der erzählt keinen Plot, er erzählt mehr ihre Situation in der Familie. Sie hat eine kleine Band, mit der es nicht gut läuft, sie ist unglücklich verliebt. Aber es gibt eine Geschichte, entwickelt sich, als einer ihrer Mitschüler ihr sagt, pass auf, morgen um 11 Uhr, wenn du Pause hast, werde ich dich aus der Gruppe ziehen und vergewaltigen. So, und das auf der Highschool. Was, die sind 13, 14 Jahre alt oder so. Und wie es dann so ist, zwischen ihr und diesem Jungen entwickelt sich eine kleine Love Story, ja, die dann auch schief läuft. Und dieser Film hat eigentlich überhaupt keine große, wie soll man sagen, er arbeitet nicht auf eine Katharsis hin oder ein besonderes Ende, weil Sie bleibt am Ende genauso unsympathisch, wie sie am Anfang war. Und irgendwie ist das ein tolles Beispiel für mich für einen Film, der eben keine Entwicklung erzählt, der gefangen ist in diesem Zustand. Und am Ende des Films kann man eigentlich sicher sein, wenn man 20 Jahre vorspult und dieses Mädel beobachtet, wird sie genauso sein, wie sie zu Zeiten von diesem Film war. Und das gefällt mir irgendwie, dass ein Film sowas schafft, dass er uns eine Person hinlegt, die eben so ist, wie sie ist. Und daran ist nicht zu rütteln. Und auch wenn es ein verdammtes Arschloch ist. In diesem Falle dieses Mädchen.
Aber super gespielt übrigens. Fällt mir wieder ein. Ich habe sie nicht auch gesehen. Und diese Schauspielerin, also man, das ist immer, wenn jemand richtig, richtig gut schauspielt, dann denkt man ja, die ist in Wirklichkeit wahrscheinlich genauso. Und ja, bei ihr müsste ich mir noch einen, ich weiß auch gar nicht, ob ich noch mal einen zweiten Film mit der Schauspielerin gesehen habe.
Nein.
Ich müsste mir mal einen angucken, um zu sehen, ob sie einfach nur extrem gut geschauspielert hat, weil sie ist wie geschaffen für diese Rolle.
Ja, aber sie ist heute noch hässlicher denn als Kind. Normalerweise bei einem hässlichen Kind, wenn man ein hässliches Kind hat, erhofft man sich ja, dass dieses Kind, wenn es erwachsen wird, dass sich diverse Fehler, die es als Kind hatte, ausbessern. Irgendwie durch den Knochenbau und die Hautspannung oder eine bessere Frisur. Aber sie ist heute wirklich noch hässlicher als damals. Das kannst du mal auf Google schauen.
Glockenbau? Das ist jetzt, ist mir neu, aber gefällt mir. Glockenbau. Ich möchte das festhalten.
Gut. Guter Film.
Okay. Guter Film. Der nächste Film ist, was machen wir? The Whiz Kids. Der Film heißt, es ist ein deutscher Film. The Whiz Kids ist der internationale Titel und auf Deutsch heißt der Film Freunde. Es ist ein Kurzfilm, den ich vor Jahren mal gesehen habe, immerhin 20 Minuten lang. Und ungewöhnlich eigentlich für das Coming-of-Age-Genre, weil es ist ein schwulen Film. Es geht um zwei schwule Jungs in der Provinz, die nicht wirklich Sympathie verbindet, sondern sexuelle Anziehungskraft, was den ganzen Film über in der Luft liegt. Unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie Schwulenfilme ablehnt, ich kann das verstehen, wenn Leute das nicht mögen, ich mag auch nicht alle, und ich bin auch nicht schwul, hat der Film unglaubliche Bilder gefunden, um dieses Raue, die Angst voreinander, die Angst vor der eigenen Sexualität festzuhalten. Und da hat sich ein Bild bei mir eingebrannt, ist, da stehen sie auf jeweils auf einer Seite von einem Zaun, von so einem Maschendrahtzaun, und reichen sich eine Zigarette durch diesen Zaun. Und im Laufe des Dialogs bleibt die Kamera permanent auf dieser Zigarette drauf, beziehungsweise auf der Stelle, wo sie durchgereicht wird. Und das war für mich so ein schönes Bild von dieser ängstlichen Beziehung, die in Unsicherheit schwebt, dass ich den Film irgendwie niemals vergessen konnte. Also es ist halt so ein, klar, der arbeitet auch mit Klischees, ihr kennt das ja sicherlich aus Filmen, wenn sich irgendwie in Brokeback Mountain gab es das ja, wo aus einem Gerangel zwischen zwei Jungs ja und so einer männlichen Aggression plötzlich sich eine Liebesszene entwickelt, mit sowas arbeitet der Film auch. Aber nichtsdestotrotz, dieses Maschendrahtzaunbild ist unglaublich. Und den Film gibt es sogar auf DVD, man kann ihn kaufen. Werdet ihr den Film sehen?
Wenn er, ich muss gucken, ob er auch bei Amazon zu finden ist. Aber
es gibt den, ich kann dir mal, es gibt, der ist auf so einer Compilation drauf, Kurzfilm-Compilation. Ich habe den mal geschenkt bekommen, auf dem Festival auch. Da sind alle Filme gut, wenn man auf Kurzfilme steht. Okay, das waren 1, 2, 3, 4. Der nächste Film ist A Rebel Without a Cause, auf Deutsch, denn sie wissen nicht, was sie tun, von Nicholas Ray. Wer kennt diesen Film?
Ja, also ich finde, man müsste die Frage andersrum stellen.
Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht, genau.
Okay, also alle haben den Film gesehen.
Ja.
Okay, dann frage ich euch, was hat euch am besten an diesem Film gefallen?
Die Rolle dieses in Anführungszeichen Schwächlings, diese Geschichte mit diesem, ich ist auch ewig her, ich weiß nur, dass ich sehr viel Mitleid mit ihm hatte, weil er, glaube ich, irgendwie, wollte er nicht seinem Vater gefallen oder irgendjemand anderem?
Genau, und das ist es, genau das wollte ich hören. Das ist ein unglaublich ungewöhnlicher Coming-of-Age-Film, weil es ist einer der wenigen Filme, wo es einem Jugendlichen darum geht, seinen Eltern zu gefallen.
Ach, da habe ich ja die... Ich bin richtig stolz auf mich.
weil er kämpft ja den ganzen Film darum. Und das ändert sich bis zum Ende des Films auch nie, von seinen Eltern verstanden und akzeptiert zu werden. Wenn man den Film nicht gesehen hat oder den Film nur vom Hörensagen kennt oder aus diversen Beiträgen oder was weiß ich, würde man das niemals glauben, weil diese Figur von James Dean ist ja eher damit in Verbindung gebracht, dass er eben der Rebell ist, der Schläger, der mit dem Springmesser rumläuft, aber nicht eine Person, die seinem Vater gefallen möchte.
Wobei, wollen wir das nicht alle?
Natürlich wollen wir das alle. Deswegen ergreifen wir auch manchmal Berufe, die wir nicht unbedingt ergreifen wollen, aber die unserem Vater gefallen könnten.
Gut, das ist eine interessante These. Ich mache jetzt keine Berufsrumfragerunde, wer was für eine Berufe. Aber
okay. Cool. Also auf jeden Fall Rebel Without a Cause für diese Sache und natürlich eine wunderschöne Natalie Wood, die ja unter mysteriösen Umständen später gestorben ist. Nächster Film.
Aber ganz kurz, also für alle jungen Menschen, einer der drei, glaube ich, Filme, in denen James Dean überhaupt mitgespielt hat, der Shootingstar war und der übrigens mit einem Autounfall, also nicht mysteriösen Tod, aber auch einen Tod gestorben ist, sollte man vielleicht noch erwähnen.
Ja, und nur drei Filme, in der Tat. Genau. Der nächste Film ist Taste of Honey. Der Film heißt auf Deutsch Bitterer Honig. Aus den 60ern aus England, von Tony Richardson. Nach einem Theaterstück von Shelagh Delaney, die damals 18 Jahre alt war, als sie dieses Stück geschrieben hat, also wirklich auch aus ihrer Lebenswirklichkeit berichten konnte. In dem Film geht es um ein Mädchen, das von ihrer Mutter verstoßen wird, nachdem die Mutter einen neuen Mann kennengelernt hat, der dieses Kind nicht akzeptiert. Sie ist zu dem Zeitpunkt 16, 17 Jahre alt und sie tritt dadurch, durch dieses Ereignis, in die Welt als Abenteurerin und junge Personen auf der Suche nach Halt oder Identität. Den findet sie dann in einer WG mit einem schwulen jungen Mann und in der Liebe zu einem schwarzen Matrosen, was in den 60ern in England, wie man sich denken kann, ein Riesenskandal war. Das war undenkbar damals, dass man so eine Sache bringen kann und dann auch noch beide zum gleichen Zeitpunkt. Der Film lebt dadurch, dass er eine unglaublich poetische Sprache entwickelt, die auch zu dieser Zeit und heute ihresgleichen sucht. Alles, was die Leute in diesem Film sagen, egal ob es eine Begrüßung ist oder eine Verabschiedung oder irgendwie auch nur das Erkundigen nach dem Wohlbefinden, ist in einer wunderschönen Sprache geschrieben. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, dieser Matrose, den sie dann kennenlernt, der muss ja auch irgendwann in die hohe See zurückstechen. Und als Drehbuchautor muss man sich natürlich fragen, wie gestalte ich so eine Verabschiedung? Ein schlechter Drehbuchautor würde, keine Ahnung, würde sie wahrscheinlich einen einfach nur küssen lassen und das war's. In dem Film sagt der Matrose zu ihr, I dreamt about you last night and I fell out of bed twice. Was für mich eine der schönsten Dialogzeilen in der Geschichte des Kinos überhaupt ist, weil es ist so einfach, es ist für jeden verständlich und es beschreibt wunderbar den Zustand einer jungen Liebe, die man vielleicht als erwachsener Mensch in der positiven Naivität und dem positiven Enthusiasmus nicht mehr finden kann. Werdet ihr diesen Film sehen?
Ja, das ist eine Standardfrage. Klingt sau interessant und auch hier muss ich sagen, muss ich auf Amazon bei Zeiten gucken, ob es den überhaupt
gibt. Ja, den Film gibt es. Ich habe bei der Liste extra darauf geachtet, dass man diese Filme auch in Deutschland auf DVD besorgen kann.
Super.
Ja, dann der nächste Film. Der nächste Film ist Badlands.
Der kommt mir jetzt aber auch wieder bekannt vor.
Badlands ist aus den 70ern von Terrence Malick. Terrence Malick, das Regiephänomen, von dem keine Fotos existieren, bis auf eins, der noch nie in seinem Leben ein Interview gegeben hat. Er hat später Thin Red Line gemacht. Kennst du den?
Ja.
Den Kriegsfilm. Und diesen Pocahontas-Film, wie hieß der? The New World. Genau,
ja.
Dann so seine letzten Filme. Aber Badlands ist sein erster Film.
Bedeutet der wie Badlands, also mit D oder mit Fledermäusen?
Nee, mit D. Badlands, also das böse Land.
Okay.
Und Badlands ist ein Film. Warte mal, ich muss hier kurz mal dieses Chatfenster zumachen, weil mich das hier irritiert. Sorry, das kann man ja jetzt rausschneiden auch noch, oder? In diese.
Müssen wir nicht, so professionell sind wir nicht.
Achso, okay. Badlands ist die Verfilmung von einem Serial-Killer-Pärchen. Charles Starkweather hieß das Original. Und Charles Starkweather wird in Badlands verkörpert von Martin Sheen, von einem ganz jungen Martin Sheen. Es geht um einen so einen jungen Draufgänger in so einer amerikanischen Kleinstadt, der bei einer Müllabfuhr arbeitet, und irgendwann auf der Straße begegnet er einem Mädchen, gespielt von Sissy Spacek, und fragt sie nach einem Date. Sie ist zu diesem Zeitpunkt in der Filmhandlung 16 Jahre alt und wird von ihrem Vater terrorisiert. Dieser Vater ist gegen die Beziehung, was sich die beiden natürlich nicht gefallen lassen. Und wie das dann so ist in einer filmischen Realität, sie beschließen, den Vater einfach umzubringen. Später wurde dieses ganze Konzept oder diese Dramaturgie kopiert von Natural Born Killers. Natural Born Killers ist im Grunde für ein Badlands für eine Generation aus postmodernen Internet-Kiddies, die mit MTV aufgewachsen sind. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht wie ein alter Mann, wenn ich sowas sage. Und die beiden... Wie bitte?
Wie alt bist du denn?
28.
Bist du ja alt.
Okay.
Was bin ich dann?
Die beiden machen eine Reise. Also die beiden sind dann natürlich die Lovers on the Run. Sie müssen vor den Polizisten flüchten, vor dem FBI. Und sie flüchten nämlich nicht, sie flüchten nicht nur durch ein Amerika der 50er, weil in dieser Zeit spielt der Film, sondern sie flüchten auch durch einen Mythos. Der Mythos, den die Filmindustrie vorher für sie aufgebaut hat. Ich erkläre das mal ganz kurz. Alles, was dieser junge Mann tut, der Protagonist des Films, ist inspiriert durch die Filmgeschichte. Er ist besessen von James Dean. Er ist besessen von, sage ich mal, einer coolen Pose mit einer Schusswaffe. Er ist besessen davon, mit einem Mädchen abzuhauen. Und alles, was er tut, kopiert das Kino. Das Leben kopiert das Kino. Und am Ende läuft natürlich alles schief. So, am Ende werden sie gefasst von der Polizei und es geht so aus, dass er abgeführt wird vom FBI in einen Flieger, und wir erfahren dann über ihren Voice-Over, dass sie danach einen Rechtsanwalt geheiratet hat und ein gesittetes Leben bekommen hat. Wieso mir das so gefällt, ist, es ist eines der wenigen Beispiele, das eine Trennlinie zieht zwischen unserer Jugendzeit, die Coming-of-Age-Zeit, und die Zeit des Erwachsenenseins, nämlich dem Prozess, ein Spießer zu werden. Ja. Weil, egal was ihr erlebt habt, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber viele Flausen, die man in dieser Zeit so im Kopf hatte für sich, also in der Pubertät auch, und was man sich so gedacht hat vom Leben und die Abenteuer, die man sich erhofft hat, es gab ja dann irgendwie konnte man sich ja auch nicht alles erfüllen. Vieles ist ja verloren gegangen durch Zwänge. Auch, ich möchte das gar nicht irgendwie negativ jetzt belegen, aber es gibt gewisse Zwänge im Leben, wie eben eine Schule fertig machen, ein Studium beenden, einen Beruf ergreifen, irgendwann eine feste Freundin haben.
Ich wollte zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob du das meinst, ich war totaler Fan von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, dieser Serie im Fernsehen.
Ja.
Und für mich war, ich habe das, dieses Abhauen von zu Hause, habe ich in meinen Träumen total romantisiert. Mhm. Was so weit geführt hat, dass ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt habe, ich habe euch total lieb und ich sage nichts gegen euch, aber ich muss leider abhauen, ich muss weg.
Ja.
Und meine Mutter ist dann mir damals, ich war vielleicht 8 oder so, hinterhergelaufen durch die halbe Ortschaft, und irgendwann, als es dunkel wurde, bin ich zurückgekommen, habe gesagt, okay, eine Nacht schlafe ich noch bei euch, aber morgen haue ich ab. Sprich, das wäre ein gutes Beispiel für die Zwänge, weil einfach abhauen ist halt einfach nicht so leicht möglich als 8-Jähriger ohne Geld.
Ja. Aber kennt ihr den Film nicht? Habt ihr mal nicht davon gehört? Ich meine, der ist ja eigentlich recht bekannt.
Mir kommt der recht bekannt vor, aber ich habe ihn irgendwie so richtig, also da so viele Gangster-Pärchen-Road-Movies in eine ähnliche Kerbe hauen, weiß ich nicht. Aber ich könnte schwören, dass wenn ich ihn sehe, dass ich wahrscheinlich sage, ich kenne ihn. Ja. Aber es gibt ja, es ist ja so ein bisschen so eine Bonnie and Clyde-Geschichte im Grunde.
Ja, absolut. Aber alle diese neuen Filme bauen wirklich auf Badlands auf. Das Kuriose an dem Film ist, obwohl er diese Gräueltat am Anfang zeigt, wie der Vater umgebracht wird, und sie bringen im Laufe dieser Flucht auch weitere Menschen um. Die Polizisten suchen ja nach ihnen, und er hat ein Gewehr und er bringt sie um, nachdem sie ein Baumhaus gebaut haben. Total kurios. Ergießt sich der Film in Schönheit. Der Film ist unglaublich, wenn man es mal, es klingt ein bisschen abgeschmackt, aber es ist wirklich filmische Poesie. Ein Großteil des Films wurde gedreht in der magischen Stunde. Wisst ihr, was das ist in der Filmsprache sozusagen, die magische Stunde?
Das ist doch irgendwie Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, oder?
Genau, es ist es sind etwa 40 Minuten, die du hast, bevor die Sonne aufgeht und nachdem sie untergegangen ist. Also am Himmel darf keine Sonne stehen, aber es muss noch genug Licht da sein, damit die Kamera das einfängt. Und dieses Licht hat eine ganz besondere Qualität. Es ist so leicht golden, aber es hat auch Struktur, kurioserweise. Ich kann mir das auch nicht erklären, wodurch das da ist. Aber es sind unmögliche Drehbedingungen, die man dadurch hat. Aber Terrence Malick hat das durchgezogen. Und interessanterweise ist sein Film, den er danach gemacht hat, Days of Heaven, zur Gänze in der magischen Stunde gedreht, was ein Jahr gedauert hat, weil du ja jeden Tag nur 90 Minuten Zeit hast zu drehen. Also wer auch schöne Filme mag, visuell schöne Filme aus den 70ern, aus dieser New Hollywood-Zeit, der sollte sich den wirklich mal ansehen.
Okay. Weiter?
Ich würde mal, ich weiß nicht, wie weit wir in der Zeit sind. Ich glaube, wir haben schon 2 Stunden durch. Ja. Ich würde ja anbieten, dass Patrick vielleicht weitermacht oder David.
Was wir aber auch machen Jawohl. Können.
Was okay, ich nee. Die anderen Filme nur so nenne? Okay, ich nenne sie einfach so.
Oder wir machen, nein, was ich vorschlagen wollte, aber da muss ich natürlich erstmal wissen, ob du da Lust drauf hast und die anderen, dass dieser Podcast in 2 Teilen ausgestrahlt wird und wir jetzt sagen, nächste Woche kommt der 2. Teil, da machst du dann und David und Patrick ihre Top 10 zu Ende und wir machen Triangle.
Okay.
Mir ist das egal, ihr könnt das entscheiden.
Ja, passt. Ja.
Dann sage ich hiermit, weil wir auch technisch wohl, ich hoffe, die Hörer verschmerzen, Probleme haben, dass nächste Woche kommt der Rest von der, ich darf das Wort chronologisch nie wieder in den Mund nehmen, aber von der nicht, von den 10 sehr guten Filmen, die Victor gerade nennt, kommt da die 2. Hälfte und es kommt noch Patrick und David und wir verzichten nächstes Mal dann, um dann auch wirklich auch noch Triangle besprechen zu können, auf die Was haben wir in der Woche geguckt Filme. Und ich bedanke mich schon jetzt, aber freue mich auch nächste Woche wieder auf Victor. Es war eine große Freude und wir sprechen uns nächste Woche alle wieder in hoffentlich besserer Soundqualität.
Alles klar, ciao.
Alles klar, ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.